Herzlich willkommen zurück, meine Lieben. Es ist schon wieder was passiert. Mir ist ein Buch ins Haus geflattert. Monetary Anarchy, The Separation of Money and State. Monetäre Anarchie. Anarchie, das klingt natürlich schon mal spannend. Aber vor allem eben Separation of Money and State. Die Trennung von Staat und Geld, ein Thema, das wir Bitcoiner extrem gerne besprechen. Und ich habe heute auch den Autor hier, um über das zu sprechen. Hallo Alex.
Servus, hallihallo. Schön, hier bei dir in Wien zu sein.
Alex Eser, du hast ein Buch geschrieben, das vor kurzem rausgekommen ist, Monetary Anarchy. Aber du hast es auf Englisch geschrieben, aber du bist Deutscher.
Genau richtig, ich bin Deutscher, habe aber den größten Teil meines Studiums in Englisch verbracht. Deswegen diese ganzen Finanzthemen ist für mich eigentlich deutlich einfacher in Englisch. Das heißt, wenn auch mal ein englischer Begriff kommt, sorry für das Denglisch. Es geht nicht besser, ich weiß es nicht besser.
Ich hab das Problem auch ganz oft. Und ich kriege dann oft Kommentare auf YouTube so, kannst auch Rohstoffe sagen, musst nicht immer Commodity sagen. Ja? Oder dann spreche ich dann auch noch Commodity falsch aus. Das ist dann auch nicht schlecht, auch nicht gut, aber ist ganz egal. Also Alex, erstens, herzlich willkommen in Wien. Danke, dass du vorbeigekommen bist aus Augsburg.
Augsburg, genau richtig.
Und du bist eigentlich Unternehmer, bist aber ins Bitcoin Rabbit Hole gefallen und hast uns jetzt dieses Buch geschrieben über die Trennung von Staat und Geld. Darüber wollen wir heute reden. Aber jetzt fangen wir mal an mit, wer ist eigentlich dieser Alex?
Danke, dass ich hier sein darf nochmal und danke, um meine Idee und das Buch zu präsentieren und ein bisschen darüber zu quatschen. Vielleicht... Ja, keine Ahnung, ein bisschen so beruflich. Ich bin eigentlich studierter Ökonom, habe VWL studiert, danach Finanzen. Habe dann eigentlich lange gedacht, ich gehe auch so Richtung Banking, Investment Banking, London und die ganzen Themen. Bin dann aber doch noch auf die Unternehmerspur gekommen, habe direkt nach dem Studium mein erstes Unternehmen gegründet. Wir sind jetzt gerade beim zweiten Unternehmen. Vielleicht so ein bisschen, ich als Mensch, ja, also ich habe eigentlich meine Kindheit so ein bisschen auf Flohmärkten verbracht, ja, habe da schon relativ früh gemerkt, so, ja, wie funktioniert ein Markt und was ist Kaufen, was ist Verkaufen, hat mir schon immer super viel Spaß gemacht, einfach, ja, über, keine Ahnung, Ökonomie im Generellen nachzudenken. Ich glaube, wenn man als junger Mensch an das Thema rangeht, dann hat man da ja meistens mehr Fragen wie Antworten. Meine persönliche Geschichte ist einfach, dass ich 3 Jahre Neoclassical Economics beigebracht bekommen habe. Und dann in meinem allerletzten Studiensemester, ja, habe ich dann noch die österreichische Schule zu Gesicht bekommen und weiß das noch genau, habe mich danach einfach gefragt, so, was habe ich eigentlich die 3 Jahre vorher gelernt? Ja? Was mir da jetzt in dieser Stunde beigebracht wurde, macht alles total Sinn. Und ja, dann muss ich aber auch leider zugeben, habe ich das Thema so ein bisschen erstmal in eine Ecke, in eine Schublade gelegt. Leben geht weiter, ja. Dann sich selbst zu fragen, hey, die großen Fragen der Menschheit ist relativ schwierig. Und bin dann durch Bitcoin eben wieder dazugekommen.
Du hast studiert VWL in genau. Wo?
Berlin.
In Berlin VWL studiert und da hast du in der allerletzten Sekunde quasi, hast du noch von Austrians gehört. Und deswegen sitzen wir jetzt hier.
So ungefähr, genau richtig. Aber da ist natürlich noch eine kleine Reise dazwischen. Die Reise dazwischen ist eigentlich so zu erklären, dass meine Freundin, auch zum Glück jetzige Freundin, sie hatte eine Online-Marketing-Agentur und durfte Werbung betreiben für eine Shitcoin. Und sollte dann teilweise in dieser Shitcoin bezahlt werden für ihre Dienstleistung und hat dann zu mir gesagt, Alex, schau dir das Ganze mal an, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Und habe mir das ganze Thema dann nochmal angeschaut, weil ich bin eigentlich ursprünglich, ich hatte Bitcoin am Rande mitbekommen, 2016, 2017, habe das aber selber dann einfach nochmal ad acta gelegt, na, weil natürlich die Ideen, die Bitcoin mit sich bringt, schon... ja, einfach sehr groß sind und das natürlich nur ein Thema ist, das man wirklich versteht, wenn man sich super damit beschäftigt und es ist immer einfacher wegzuschauen, als zu sagen, ja, ich verbringe jetzt wirklich mal Zeit damit und bin dann erst, wie gesagt, 2020 eben durch meine Freundin wieder dazu gekommen und bin dann, ja, in das Rabbit Hole gefallen, wie so viele andere auch.
Moment, du bist 2020, war quasi erst dein Moment, wo du reingefallen bist oder wo du denkst, aber die wenigsten schreiben dann gleich ein ganzes Buch. Also vor allem, es ist auch ein Buch, das extrem detailliert und wirklich in gewissen Dingen weitergeht als andere Bücher, die ich kenne. Und deswegen ist es auch so spannend, mit dir heute darüber zu reden. Also du hast das wirklich extrem konsequent auf diese Austrian-Art und Weise, diese diese Kompromisslosigkeit dabei, über die Dinge nachzudenken, die hast du echt durchgezogen bei dem Buch. Das hat mich sehr beeindruckt. Ja. Aber das ist schon ziemlich krass. Also die eine, es ist eine Sache, ein paar Podcasts zu hören, und eine andere Sache, gleich ein Buch zu schreiben.
Ja, definitiv. Also ich muss sagen, ich habe mich eigentlich die letzten zwei Jahre, ich möchte es nicht sagen, mit nichts anderes beschäftigt, weil ich logischerweise noch das Unternehmen geleitet habe. Aber ich sage mal, meine ganze Freizeit ging 100% da rein, weil es für mich einfach ein super emotionales Thema auch ist. Und ich das eigentlich, wie gesagt, das Buch ist für mich eigentlich die ganzen Fragen, die mich so beschäftigt haben, ich wollte das eigentlich niederschreiben, ja, und einfach, um für mich selbst das Ganze nochmal zu verstehen.
Also, hast du das Buch für mich geschrieben oder für dich selbst?
Grundsätzlich erstmal, um für mich meine eigenen Fragen zu beantworten, aber ich möchte natürlich jetzt auch, dass hoffentlich die Fragen, die ich mir gestellt habe, dass das auch interessant ist für andere Menschen, auch Antworten zu, ja, einfach schwierigen gesellschaftlichen Themen ist, nennen, das zu finden.
Was sagt deine Freundin dazu? Erste Frage, die jetzt natürlich beantwortet werden muss, hat sie sich damals in der Shitcoin bezahlen lassen?
Sie hat noch Shitcoins, sie hat auch noch ein Shitcoin-Wallet, aber sie ist mittlerweile auch 100% Bitcoiner und spart schöne Bitcoin, und es gibt in unserem Haushalt keine Shitcoins mehr.
Okay, aber das wieder, ja, eine Sache, einen Sparplan laufen zu haben, eine andere Sache, jemanden sitzen zu haben, der sich zwei Jahre lang mit nichts anderem beschäftigt und nebenbei auch noch ein Buch schreibt. Wie lange hast du eigentlich dran geschrieben?
Ich würde sagen, Recherche, also selber lesen, ja, waren wahrscheinlich wirklich anderthalb Jahre. Und dann geschrieben waren tatsächlich nur sozusagen 6 Monate, weil das Buch hat auch nur 100 Seiten. Hat auch einen Grund, warum es 100 Seiten hat. Ich bin großer Fan von Will Durant, das ist ein Historiker. Und die haben im Prinzip, da gibt es ein Buch, das heißt Lessons of History. Das ist die gesamte Menschheitsgeschichte in 100 Seiten zusammengefasst. Und für mich war das halt einfach so, nachdem ich das Buch gelesen habe, okay, wenn die Menschheitsgeschichte auf 100 Seiten passt, welche Entschuldigung hast du als Autor, mehr wie 100 Seiten zu verwenden, um ein Thema zu beschreiben letzten Endes?
Da bin ich voll dabei. Also ich bin auch ein Freund der kürzeren Bücher, vor allem, weil sie sich bei mir schon stapeln. Ich sie aber sehr gerne lese natürlich.
Absolut, absolut. Und vielleicht auch so ein bisschen von meiner Perspektive nochmal, was ich da eigentlich damit erreichen wollte sozusagen. Ich glaube, es gibt ja auch in der österreichischen Schule, ja, es gibt letzten Endes viele Bücher zu vielen Themen, ja, und dann hast du aber manchmal irgendwie, keine Ahnung, ein Buch, das 400 Seiten über Preisfindung am Markt geht, ja. Ja, das ist super, aber das ist halt ein sehr spezifisches Thema. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie eingebettet, sage ich mal, in einen ganzen, wo man irgendwie mit einem roten Faden durchgehen kann. Und was ich mit dem Buch eigentlich halt erreichen wollte, ist, dass man sich so eigentlich so ein bisschen die österreichische Schule, aber auch Bitcoin innerhalb ja, von einem roten Faden von A bis Z sozusagen ran verstehen kann, ja, und so ein bisschen die wichtigsten Fragen beantwortet, ja, also ich werde in dem ganzen Buch geht man das nicht super ins Detail irgendwie, was sagt die österreichische Schule zur Preisfindung am Markt, ja, sondern das ist vielleicht in einem Satz zusammengefasst, aber meine Idee dahinter ist, okay, wenn du irgendwie an diesem Thema interessiert bist, dann gibt es da draußen ganz viel Literatur zu diesem Thema, schau dir das Thema an. Mir geht es eher so ein bisschen darum, dem Leser das große Ganze, ja, zu erklären, so ein bisschen, ja, was ist Geld, wo kommt Geld her? Was hat der Staat damit überhaupt zu tun? Warum brauchen wir den Staat? Ja, und dann noch so ein bisschen, wie passt Bitcoin da überhaupt rein? Und dann auch so ein bisschen die Implikationen. Ja, wenn Bitcoin wirklich ja, das wird, was wir alle hoffen, dass es wird, was heißt das eigentlich für unsere Gesellschaft? Was heißt das für unser Zusammenleben? Was heißt das für, ja, das Geldsystem?
In meinem Büro, da heize ich mit einem Bitcoin-Heater von 21 Energy. Das Startup aus Tirol, das tritt an, um diese enge Beziehung von Bitcoin und Energie für uns alle nutzbar zu machen. Die Bitcoin-Heater sind flüsterleise, aber sie sind nicht nur im Wohnzimmer oder im Büro interessant. 21 Energy arbeitet auch an nachhaltigen Lösungen für Business-Anwendungen, etwa in Industriehallen, Baucontainern oder Gewächshäusern. Inzwischen verbaut 21 Energy auch die neuesten Miner, die Antminer S19, die sind 3-mal so effizient wie das Vorgängermodell, und das bedeutet, dass sich die Bitcoin-Heizungen schneller lohnen können, je nach Strompreis und Stromquelle. Einfach mal reinschauen im Shop bei 21energy.io und mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt's gleich 5% Rabatt. Verlässlich, ehrlich und authentisch. So stelle ich mir meinen Bitcoin-Broker vor, und Coinfinity deckt diese Werte wirklich voll ab. Egal ob Sparplan oder Einmalkauf, egal ob kleiner Sparer, großer Investor oder Firmenkunde, niemand ist so kompetent und erfahren wie das Team in Graz. Dort gibt es ein Geschäft, wo man jederzeit vorbeikommen kann, um über Bitcoin zu plaudern. Aber natürlich ist Coinfinity von überall erreichbar, per App und Website.
Bringing Bitcoin to the People seit 2014. Und jetzt erst recht. Gleich reinschauen bei coinfinity.co.
Du hast das Monetary Anarchy genannt, monetäre Anarchie, das triggert natürlich, ja, also jetzt triggert es ein paar Anarchisten, die oder Uncaps, die jetzt hier zuhören, triggert es positiv, aber die meisten Menschen triggert es negativ, ja. War das Absicht oder ist es auch wirklich so, dass einfach, weil ich glaube, worauf du hinausläufst, ist ja, dass Anarchie an sich nichts Schlechtes ist,
genau.
Und dass es der korrekte Begriff auch vielleicht ist.
Ja, also ich möchte zwei Sachen zu Anarchie sagen, um den Begriff vielleicht auch ein bisschen abzuschwächen. Das erste ist, wenn man ein Problem hat mit Anarchie, sollte man drüber nachdenken, in welchem Verhältnis stehen denn alle Staaten der Welt zueinander. Es gibt niemanden, der sozusagen die Welt kontrolliert, deswegen stehen auch alle Staaten zueinander in Anarchie.
Außer die Illuminati.
Außer die Illuminati, natürlich, den mal vergessen.
Ja, ja.
Dann aber nochmal ein einfacheres Beispiel. Ich weiß gar nicht, wo ich darauf gestoßen bin, fand ich aber auch super spannend, da so drüber nachzudenken. Zumindest bei uns in der westlichen Welt, ja. Der Markt für Dating, ja, wenn du einen Partner oder eine Partnerin suchst oder vielleicht auch dann hoffentlich findest, dieser Markt ist auch ein Markt, der in kompletter Anarchie zueinander steht. Niemand gibt komplette Regeln sozusagen, wer soll wen daten, ja, wer heiratet wen, wer kriegt Kinder mit wem. Wenn das so wäre, das wäre, glaube ich, nicht zumindest unserem westlichen Ideal entsprechend.
Im Rest der Welt ist das immer noch die Norm. Also ich glaube, 3 Milliarden Menschen leben in Gesellschaften, in denen der Vater entscheidet, wen du heiratest. Das darf man nicht unterschätzen. Aber ja, bei uns im Westen haben wir quasi am Datingmarkt Anarchie, willst du damit sagen?
Genau, richtig, ja. Also das heißt, Anarchie per se heißt ja eigentlich nur, dass es niemanden gibt, der in einem Markt sozusagen interveniert, ja. Also es gibt niemanden, der da sozusagen die Regeln bestimmt. Das heißt, Anarchie per se kann man eigentlich auch, ich sag mal, aus der österreichischen Brille vielleicht beschreiben, als ja, ein Markt frei von Interventionen am Ende vom Tag. Also so verstehe ich den Begriff.
Gut, ein Markt frei von Interventionen, das ist natürlich, das finde ich dann auch schon wieder sexy. Ja? Und damit hast du mich schon auf der Anarchie-Seite, aber jetzt wollen wir darüber reden, also Separation of Money and State und die Rolle von Bitcoin. Aber wo fangen wir da am besten an? Ich glaube, wir fangen am besten ausnahmsweise mal nicht beim Geld an, weil über das labern wir eh immer, sondern reden wir mal über den Staat.
Genau, richtig. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen mit dem Geldthema beschäftigt hat, was ja für viele Bitcoiner auch so ein bisschen der Einstiegspunkt ist, und für, ich sag mal, die Fiat-Menschen, für die ist das ja ganz einfach, ja, im Sinne von, okay, das Geld kommt vom Staat sozusagen. Und dann ist eigentlich auch die erste Frage, die ich mir dann auch so gestellt habe, oder wo ich selber eine Antwort gesucht habe, naja, okay, wenn es irgendwie Inflation gibt und der Staat hat einen Vorteil von Inflation, aber die Gesellschaft nicht, warum brauchen wir eigentlich einen Staat? Ja, also was ist sozusagen der Hintergrund zu dem Aufstieg von Staaten? Und wenn man ein bisschen in der Literatur liest, das Erste, was man halt rausfindet, ist, dass Staaten letzten Endes dazu da sind, Konflikte zu lösen. Ja? Wir als Menschen, wir kämpfen um, ja, ich sag mal, Ressourcen, nicht Commodities, ja, Ressourcen. Das heißt, es ist automatisch so, dass immer irgendwann ein Konflikt entstehen wird, ja, weil wir können nicht gleichzeitig der Besitzer von diesem Buch sein. Wenn ich aber das Buch möchte und du möchtest das Buch, dann haben wir einen Konflikt, ja. Das ist natürlich jetzt ein einfacher Konflikt, aber es gibt vielleicht auch Konflikte, die, schwerer zu lösen sind. Und da braucht man, sozusagen einen Richter, ja, da brauchst du irgendwen, der halt entscheidet, okay, du hast recht, du hast nicht recht. Und das ist eigentlich grundsätzlich erstmal die gesellschaftliche Ordnung, die halt durch einen Staat hergestellt werden sollte, dass wir ein Zusammenleben haben können, oder ein Zusammenleben ermöglicht sein.
So. Aber ist das dann nicht quasi der Staat als Lösung oder als Antwort eigentlich auf anarchische Zustände, das, was wir gerade besprochen haben? Weil wenn ich innerhalb eines Staatengebildes auch keine Regeln habe, so wie außerhalb, dann ist das doch Anarchie.
Genau, richtig, da schon, nur der ganze, jetzt muss man nochmal differenzieren, ja, also mein Problem, dass ich mit dem, was heißt mein Problem, ja, aber was einfach ein Fakt ist, ein Staat, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass sich ein Staat schon gebildet hat, der Staat ist der Einzige, der sozusagen bestimmen kann, was richtig und was falsch ist, ja, und ich glaube aber auch, dass es da draußen ein System gibt, ja, wo das eventuell sogar nicht so wäre, ja, indem wir sozusagen ein System erschaffen, wo es nicht nur ein Rechtssystem gibt, sondern wo, also Recht an sich ist ja sozusagen ein Produkt des Staates, ja. Und die Kernthematik oder die Frage, die ich mir dazu gestellt habe, ist, kann das nicht auch ein Produkt vom Markt sein? Also warum gibt es irgendwie nicht das Recht bestimmt? Warum kann Recht nicht auch ein Produkt sein, das eben sich am Markt entwickelt. Ich glaube, da gibt es bei uns in Deutsch, ist der Spruch, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja? Das ist natürlich aus heutiger Sicht irgendwie sehr barbarisch, ja? Aber das war ja letzten Endes das Recht für viele Tausende von Jahren. Und dieses Recht hat ja nicht sozusagen irgendwer bestimmt, hey, ich bin jetzt sozusagen hier der Leader von meinem Dorf und sag, keine Ahnung, ich klaue deine Tochter und deswegen kannst du meine Tochter klauen, sondern es hat sich ja zwischen Menschen am Markt sozusagen entwickelt.
Das ist interessant, weil du quasi mit dem Recht etwas Ähnliches tust wie mit dem Geld. Da argumentieren wir ja auch oft, dass Geld natürlich nicht beim Staat entsteht, aber der Staat das Geldwesen sich schon vereinleibt hat über die Jahrhunderte hinweg.
Genau, richtig. Was ich jetzt aber noch kurz schnell zu meiner Erklärung hinzufügen möchte, ja, also ich persönlich sehe auch keine Zukunft, in der irgendwie Staaten verschwinden, ja, oder in dem letzten Endes Recht wirklich am freien Markt bestimmt wird, ja. Ich glaube, es gibt eine Geschichte, es gibt, glaube ich, ein Fallbeispiel, tatsächlich, glaube ich, irgendwie in Island, wo man für hunderte von Jahren wirklich mal so eine, ich nenne es mal freie Gesellschaft hatte, ja, wo es niemand gab, der sozusagen bestimmt hat, was Recht ist und was nicht Recht ist, sondern wo es wirklich so war, dass das Recht sich sozusagen am Markt entwickelt hat, ja. Ich glaube aber halt zu sagen, oder halt auch wir als Bitcoiner, hey, Staaten verschwinden jetzt, ja, und wir leben, wie gesagt, in Anarchie zueinander und es gibt kein Recht mehr, das wird nicht passieren, ja, also das, ja, der Zug ist halt komplett abgefahren letzten Endes. Das Einzige, was ich halt aufzeigen möchte, da gibt es ein Buch, zwei Kapitel zu dem Thema, dass in Theorie, ja, eine Gesellschaft auf Anarchie, also auf einen anarchischen Zustand sozusagen aufgebaut werden kann, basierend auf dem Markt, ja, also dass sozusagen Güter, die aktuell sozusagen als Public Goods bezeichnet werden, ja, so also ein Public Good ist ja ein Gut, das ja, in Englisch ist der Begriff Tragedy of the Commons, ja, also das ist ein Gut, das halt letzten Endes nicht vom Markt produziert werden kann, ja, wie Recht zum Beispiel, ja, also
oder die berühmten Straßen.
Oder die berühmten Straßen, genau. Feuerwehr ist auch ein super Beispiel, ja, für dieses Thema. Und da gibt's, ich sag mal, in der Theorie, ja, gibt's für dieses Thema auch eine Lösung. Diese Lösung, kann ich auch gleich sagen, diese Lösung ist letzten Endes Charity, ja, also so, Spenden, ja. Das hört sich jetzt ein bisschen, ja, vielleicht komisch an, aber um darüber ein bisschen nachzudenken, das ist ein Beispiel, das irgendwie für mich logisch war. Warum geben wir Trinkgeld in Restaurants? Ja, also das macht keinen Sinn. Ja, das ist im Prinzip auch Charity irgendwo. Und der Grund, warum wir das machen, ist, dass wir einen guten Service wollen. Und ich will aber nicht nur einen guten Service in dem Restaurant, was bei mir um die Ecke ist, sondern ich möchte auch in eine andere Stadt reisen und dann möchte ich auch einen guten Service haben. Und indem wir halt alle sozusagen eine Spende geben, ein Trinkgeld geben, kriegen wir hoffentlich guten Service in allen Restaurants, weil auch Service in Restaurants wäre im Prinzip ein Public Good. Wenn ich das alleine mache, bringt mir das nichts. Wenn wir das aber alle machen, dann gibt es dieses Gut halt auch am Markt.
Ich glaube, ein Problem ist die Vermischung aus einer großen Staat-Fiat-Welt mit dieser sehr kapitalistischen Herangehensweise, die du gerade... Also wir sehen das in Amerika, da gibt es Straßen, die werden privat finanziert oder die werden zumindest privat unterstützt. Ja. Die sind aber alle scheiße. Ne? Also die Infrastruktur ist halt eine Katastrophe. Ja, ja, und wenn du in New York mit der U-Bahn fährst und es regnet 2 Stunden, dann steht die U-Bahn still. Ja. Ja? Also und Charity, ja, und ist auch ein großes Thema. Philanthropie und so weiter ist ein großes Thema, aber es ist immer so vermischt, weil auch in Amerika hast du ja schon einen großen Staat. Ja. Und bei uns noch mehr. Nicht? Die Leute sagen sich, naja, ich zahle schon in Österreich als wirklich reich, jetzt zahlst du 55% Spitzensteuersatz und jetzt reden sie noch über Vermögenssteuer hier, da ist ja quasi, die wird die Solidarität eh schon aufgezwungen oder abgezwungen, deswegen bist du da nicht mehr, das heißt, wir können uns das gar nicht vorstellen in einer wirklich kapitalistischen Welt, nee. dass dann auch private Initiative wichtiger wäre, obwohl viele von den Spitälern zum Beispiel, die hier in Wien sind oft Ordensspitäler oder tatsächlich privatfinanzierte zum Beispiel, also das gab es in der Vergangenheit schon.
Genau. Also ich glaube, die Krux ist so ein bisschen, vor allem hier bei uns in Europa, ne, nachdem Europa schon sehr sozialistisch geprägt ist, im Vergleich natürlich jetzt auch zu USA oder vielleicht auch teilweise Lateinamerika, ist es natürlich hier in Europa super schwer vorstellbar zu sagen, naja, irgendwie Recht kann am freien Markt entwickelt werden, ja, Straßen können am freien Markt entwickelt werden, die Feuerwehr kann mit dem freien Markt finanziert werden und so ein bisschen so dieses Anarchy-Thema, es gibt halt so eine Subgruppe von ja, der Ökonomie, das heißt halt Anarcho-Capitalism, und da ist halt wirklich auch die Idee, wie gesagt, jedes Produkt kann am freien Markt produziert werden. Und das Beispiel, Number One, ist halt National Defense, also wenn ein Land sozusagen, wie können wir sozusagen im Militär bereitstellen, um uns zu verteidigen, weil auch dieses Militär ist ja letzten Endes ein Public Good, ja, und das würde in Theorie, ja, in Theorie geht das vielleicht. Also in Theorie, ich weiß, das ist ein bisschen überspitzt formuliert, aber in Theorie könntest du ja genauso sagen, hey, genauso wie wir möchten, dass alle Restaurants gut sind, möchten wir, dass irgendwie das Land, auf dem wir alle leben, irgendwie verteidigt werden kann. Aus dem Grund, bei jedem Einkauf, den wir tätigen, geben wir noch einen kleinen Obolus, ja, für unser Militär letzten Endes.
Aber freiwillig, das ist doch ein Unterschied. Genau. Den Obolus gebe ich jetzt sowieso, ja. Ja, und das ist auch das Argument derer, die sagen, die Steuern müssen rauf, so, und dann sage ich, nein, die Steuern sind schon zu hoch, und dann höre ich als Gegendings, ja, aber du bist doch auch in die Schule gegangen. Du hast doch auch was davon.
Ja,
ja, aber das ändert ja nichts an den negativen Folgen der Steuern, jetzt gerade. Ja, das, genau. Aber gut, bevor wir jetzt weiter über die Frage reden, Recht als Gut und so weiter, lass uns mal über die Trennung von Staat und Geld reden. Ist das für dich das, was Bitcoin bringt, beziehungsweise ist das für dich das, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist das, was rauskommt, wenn Bitcoin sich durchsetzt? Also ist das so, dass Bitcoin automatisch Staat und Geld trennt?
Wird ein langer Weg, ja. Also ich hoffe, ganz
ehrlich... Wir haben Zeit,
genau. Ich hoffe ganz ehrlich, dass ich das in meiner Lebzeit noch sehen werde. Ich glaube, dass wir alle als Bitcoiner ja auch ein bisschen zu Sensation sozusagen tendieren. Das heißt, wir wünschen uns natürlich alle, dass das irgendwie in den nächsten 5 Jahren passiert, ja. Aber für die auch denken, dass das in den nächsten 5 Jahren passiert, ich glaube, da sollte man mal nach Japan schauen, ja. Die Zentralbank, die macht da was, das heißt Yield Curve,
Yield Curve Control.
Yield Curve Control, genau, richtig. Was das ist, wollen wir jetzt gar nicht groß drauf einsteigen, weil das nochmal ein ganz anderes Thema, aber was ich einfach damit sagen will ist, die ziehen da schon seit 30, 40 Jahren durch, ja, also in der einen oder anderen Form. Das heißt, bis sich unser System ändert, dank Bitcoin, wird es noch sehr, sehr lange dauern. Ich glaube, ich habe auch irgendwann mal so eine Statistik gelesen, dass bis Kreditkarten akzeptiert worden sind, dass das irgendwie 40 Jahre gedauert hat oder so. Ja, also wirklich sozusagen in der breiten Masse. Und das ist ja jetzt noch ein Produkt, was irgendwie einfacher verständlich ist sozusagen als Bitcoin. Das heißt, wir müssen uns definitiv darauf anstellen, dass das halt ein langer Weg wird letzten Endes. Was am Ende von diesem Weg ist, das ist natürlich jetzt schwierig irgendwie zu vorhersagen, ja. Was aber mir wichtig ist oder warum ich das eben auch befürworte, dass halt Staat von Geld getrennt wird, warum das die Kernaussage ist, politische Macht wurde irgendwann mal von der Kirche getrennt und da sozusagen diese politische Macht wurde Staaten gegeben, ja. Diese Trennung war gut, ja. Und genauso ist die Trennung jetzt von Geld und Staat gut. Der Staat hat meiner Meinung nach definitiv auch seinen Sinn und Zweck, weil ich glaube wirklich, dass der Staat die effektivste Lösung ist, unser Zusammenleben zu bestimmen.
Das wäre nämlich der Punkt, weil Staaten sind ja quasi auch am freien Markt entstanden. Die sind ja nicht ohne Grund entstanden. Das heißt, du glaubst nicht, dass der Staat abgeschafft werden soll, und du glaubst auch nicht, dass der Staat schlecht ist. Das glaube ich übrigens auch nicht. Ja. Das ist auch das Problem, das wir deutschen Liberalen oft haben, weil die Amerikaner unterscheiden immer zwischen State und Government.
Ja.
Und die wenden sich gegen Government.
Ja.
Wir wenden uns immer gegen den Staat an sich, und da fühlen sich dann die Leute pikiert und angesprochen, weil sie sich als Teil des Staates sehen, was sie ja auch sind.
Ja, absolut. Nein, also Staat... aber es ist auch eine Frage, über die ich mir ganz lange Gedanken gemacht habe, ob ich jetzt hier in diesem Buch argumentieren soll, schafft den Staat 100% ab, ja, weil es gibt definitiv ja auch sozusagen in dieser Anarcho-Bewegung Stimmen, die halt wirklich sagen, hey, der Staat hat gar keinen Sinn und Zweck, der muss komplett weg. Sobald man halt einen Staat minimal zulässt, wird der Staat immer versuchen zu expandieren, ja, und das zeigt auch die Geschichte, ja, immer wenn sich sozusagen Staaten geformt haben, haben sie versucht sozusagen größer zu werden. Warum das ist, kann ich gleich nochmal kurz drauf eingehen, aber ich denke trotzdem, für den großen Teil der Gesellschaft muss der Staat die Rolle übernehmen, Konflikte zu lösen, weil sonst ja laufen wir alle durch die Straßen und schlagen uns gegenseitig die Köpfe ein. Ja, das glaube ich wirklich, und deswegen bin ich davon überzeugt, dass der Staat irgendwie das Rechtssystem zur Verfügung stellen muss, aber halt eben auch nur das Rechtssystem. Der Grund, warum Staaten halt vorher immer expandiert haben, basierend auf der Grundlage von, hey, der Kern vom Staat ist Konflikte lösen, indem der Staat Konflikte gelöst hat, hat er sozusagen das Monopol auf Gewalt bekommen. Und dann, kurz zusammengefasst, durch das Monopol auf Gewalt ist es dem Staat gelungen, sozusagen den Markt für Geld zu monopolisieren. Und durch das Monopol auf Geld haben Staaten die Möglichkeit zur Inflation. Mit Inflation haben Staaten die Möglichkeit zu expandieren. Ja, so. Wenn wir aber jetzt grundsätzlich sagen, na okay, gut, Staaten müssen einfach Konflikte lösen, das ist ihre Kernaufgabe. Und dann gibt es Bitcoin als neutrales Geldsystem. Staaten können nicht sozusagen von Inflation profitieren und Geld drucken. Dann haben Staaten auch nicht mehr die Möglichkeit zu expandieren. Ja, Staaten können dann nicht sagen so, ich, keine Ahnung, drucke jetzt Geld, um letzten Endes meine Wirtschaft anzuheizen und durch die Wirtschaft dann irgendwie Panzer herzustellen und einen anderen Staat zu annektieren. Weil dann können Staaten eben nur noch Kriege führen, wenn sie auch ihre Einwohner, ihre Gesellschaft überzeugen. Okay, wenn ich einen Krieg führen will, dann muss ich irgendwie Steuern erhöhen.
Aber du weißt, wie groß die Herausforderung ist. Weil wenn wir jetzt, ich lese auch noch gerade ein anderes Buch von Rune Asgard aus Norwegen. Fraudcoin heißt das. Der beschäftigt sich mit Inflation als Policy die letzten 1000 Jahre. Und der geht wirklich so zurück in seine Heimat zu den Wikingern. Und die haben quasi, so einer der letzten Wikingerkönige hat quasi, war der Erfinder der Inflation zur Finanzierung von Kriegen, nicht? Und dann später haben das dann die Schweden gemacht und dann waren die Briten ganz, ganz erstaunt, dass die Schweden so viel Kampfkraft aufstellen konnten, bis sie draufgekommen sind, naja, Geld drucken können wir ja auch. Ja. Und das ist dann endlos, also das machen die Staaten nicht erst seit gestern, sondern ihnen das wegzunehmen, ist jetzt keine kleine Aufgabe.
Absolut. Ich glaube, was man da nochmal verstehen muss, deswegen habe ich auch anfangs gesagt, dass Staaten in Anarchie zueinander stehen. Ja, Staaten sind in einem konstanten Überlebenskampf zueinander. Ja, nur weil es jetzt irgendwie die letzten, keine Ahnung, 70 Jahre keinen größeren Krieg mehr gab, das ist halt ja auch Atombomben geschuldet. Atombomben ist natürlich eine krasse Zerstörungswaffe, ist aber letzten Endes auch ein großer Friedensbringer, weil dadurch natürlich Staaten nicht mehr in der physischen Welt die Möglichkeit haben, andere Länder anzugreifen, weil ein kleinerer Staat sich auf einmal verteidigen kann. Das gab es vorher gar nicht. Also vorher, wenn ich ein größerer Staat war, konnte ich einen kleineren Staat einfach auffressen letzten Endes. Das hat da auch nochmal ein bisschen die Logik von Gewalt geändert. Und wie du genau richtig gesagt hast, das Kernthema von jedem Staat ist, wie werde ich größer, dass ich sozusagen mich entweder A, vor anderen Staaten schützen kann oder B, sogar selber andere Staaten annektieren kann. Selbst wenn ich jetzt ein Staat bin und ich habe grundsätzlich gar keine Ambition, irgendwie größer zu werden, sagen wir mal wirklich, es würde diese Welt existieren, wo es irgendwie eine Regierung gibt, die das Ganze versteht und die eigentlich sagt so, ich konzentriere mich jetzt wirklich nur auf Konfliktlösung. Ja? Selbst die müssten versuchen, größer zu werden, weil sie gezwungen sind, sich zu verteidigen gegen Staaten, die es halt eben nicht machen.
Beziehungsweise sie können ja theoretisch einfach, es gibt ja zwei Möglichkeiten, als Staat zu wachsen. Das eine ist quasi wirklich Territorialzuwächse. Das andere ist, indem du entweder für Einwanderung sorgst, mehr Leute quasi in dein Gebiet holst oder einfach auch als den Einfluss des Staates in allen Lebensbereichen ausdehnst, was wir ja auch gesehen haben, gerade unter Fiat.
Genau richtig, genau richtig. Dazu muss man aber auch sagen, das ist ja eigentlich jetzt auch, ich sag mal, ein Phänomen der Neuzeit, ja. Also, dass Staaten natürlich jetzt irgendwie versuchen zu wachsen. Wir können jetzt rein theoretisch über Finanzimperialismus der Vereinigten Staaten reden, ja. Das hat letzten Endes Kriege nicht mehr geführt werden physisch, ja, sondern dass das eben eigentlich in einer virtuellen Welt stattfindet. Weil, wenn ich natürlich jetzt sage, hey, ich tue meinen Dollar exporten in andere Länder und ich bin dann sozusagen derjenige, der den Finger auf dem Gelddrucker hat, dann habe ich de facto Kontrolle über das andere Land, ohne dass ich jemals Boots on the Ground auf diesem Land habe, ja. Also, das heißt, es gibt weiterhin Kriege, nur diese Kriege sind halt nicht mehr physisch, zumindest die meisten, sondern die finden halt in der virtuellen Welt statt und der Krieg, der heute stattfindet, ist, okay, also wenn ich irgendwie jetzt ein Ami bin, dann denke ich mir, na okay, wie schaffe ich es, dass halt letzten Endes die ganze Welt meinen Dollar verwendet, ja, das heißt, der Krieg, der stattfindet, ist halt am Ende vom Tag ein Währungskrieg, sondern kein physischer Krieg, ja.
Okay, aber jetzt zurück zu Bitcoin. Ja. Jetzt gibt es erstens mal, dafür, dass du 2020 erst ins Rabbit Hole gefallen bist, bist quasi in den Express-Train eingestiegen, wenn du jetzt schon bei der Trennung von Staat und Geld bist und darüber nachdenkst, wie wir das in Zukunft machen. Also, was bedeutet das jetzt für dich? Ich versuche es vielleicht in meinen Worten mal zu erklären, du sagst mir dann, ob ich richtig oder falsch liege. Bitcoin ist eine neue, eigentlich ist es eine Entdeckung. Also Bitcoin ist eine Erfindung, aber absolute Knappheit ist die Entdeckung. So, ja. Das ist mein derzeitiger Stand. Der ändert sich auch immer wieder, du kennst das. Ja? Aber Bitcoin ist die Erfindung, das schon, aber absolute Knappheit ist quasi die Entdeckung. Das bedeutet, wir haben quasi etwas, das statisch in der Mitte stehen könnte, anhand dessen man sich orientieren kann. Staaten, wie wir sie heute kennen, sind in so einer Welt eigentlich ursprünglich entstanden. Das war halt damals Gold. Gold hatte diese Rolle jetzt nicht in dieser absoluten Dominanz, in der Bitcoin sie haben könnte, aber es hat schon eine echt entscheidende Rolle gespielt. Du hast gesagt, Staaten stehen zueinander in Anarchie. Mhm. Gold hat sich eigentlich, vielleicht kann man das so sagen, Gold hat sich eigentlich in einer monetär-anarchischen Welt durchgesetzt.
Ja.
Glaubst du, dass Bitcoin einfach aufgrund seiner ökonomischen Anreizstrukturen so stark ist, dass es automatisch die Karten neu mischt und den Staaten ihr Geldmonopol langfristig nimmt? Glaubst du, dass das der Markt quasi regelt? Das ist das, was mich interessiert.
Ja. Erstmal, ich mag deine Beschreibung von Bitcoin. Ja, also ich glaube, es ist, was an Bitcoin so super ist, Bitcoin ist eine Idee. Bitcoin ist nichts, was man anfassen kann. Ja, Bitcoin ist in dem Sinne eine Erfindung. Man kann Bitcoin nicht nochmal erfinden. Aus dem Grund, wenn ich jetzt ein Staat bin, ja, und ich möchte sozusagen gegen Bitcoin vorgehen, dann ist die Frage, die ich mir stelle, nicht, hey, wie kann ich Bitcoin irgendwie attackieren, wie kann ich das hacken, sondern die Frage ist, wie kann ich eine Idee töten? Und das Schöne an Ideen ist, die lassen sich nicht so gerne töten, weil immer, wenn ich eine Idee angreife, wird die Idee größer. Deswegen glaube ich, dass über einen langen Zeithorizont Bitcoin wird definitiv für mich sozusagen das Rückgrat, ja, der Weltökonomie werden. Wie lange aber letzten Endes dieser Zeitrahmen ist, das ist so ein bisschen die Frage, ja. Da gibt es also dieses Buch von Nicholas Taleb, das heißt Anti-Fragile. Da geht es im Prinzip
Nassim Taleb.
Nassim Taleb, ja, genau. Nicholas ist sein zweiter Name. Ich sage immer Nicholas Taleb, weiß nicht warum. Wie ich auch schreibe, ja, also Bitcoin ist für mich das Beispiel für ein Anti-Fragile Asset, weil immer wenn man versucht, Bitcoin zu attackieren, wird es halt nur stärker. Bitcoin wird nicht sozusagen abgeschwächt, indem es verboten wird, weil Menschen, das ist verboten, okay, dann tue ich mich jetzt besonders dafür interessieren letzten Endes. Und vielleicht auch deine zweite Frage jetzt nochmal kurz schnell. Implikationen, ja, da muss man so ein bisschen, glaube ich, ich will jetzt nochmal auf das Thema zu sprechen kommen, Bitcoin versus Gold, ja. Politik, gesellschaftliche Ordnung vor allem, ändert sich immer in der Geschichte, wenn sich die Logik zu Gewalt ändert. Das heißt, ich als Staat habe die Möglichkeit, Gold zu konfiszieren. Warum? Weil Gold ist physisch, ja. Gold wird in Banken verwahrt. Ich kann das Gold irgendwie einsammeln, ja. Warum? Weil das in der echten Welt existiert. Staaten können aber nicht Bitcoin einsammeln, weil Bitcoin ist ein digitales, virtuelles Asset. Das heißt, das macht Staaten halt viel, viel schwieriger, dieses Asset zu kontrollieren. Und das Zweite ist auch, Bitcoin ist global, Bitcoin ist nicht lokal. Bitcoin, wenn man Bitcoin in China verbietet, dann gibt es immer noch ganz viele andere Länder auf der Welt. Das heißt, Bitcoin kann vielleicht aufgehalten werden, ja. Bitcoin kann vielleicht verhindert werden, man kann es schwieriger machen, Bürgern Bitcoin oder Zugang zu Bitcoin zu kriegen, ja. Aber über einen langen Zeitraum hinweg besteht die Möglichkeit nicht.
Das heißt, dass quasi die Grundregel von Bitcoin, dass es eine Alternative schafft, eine, die auch von der Geldpolitik her eigentlich konträr steht zu dem, was wir von den Notenbanken kennen. Solange es irgendwo auf der Welt existiert, solange es irgendwo auf der Welt lebt, gilt diese Grundregel. Und du glaubst einfach, dass was genau passiert? Dass die Menschen Bitcoin akzeptieren als Geld und dass die Staaten dann dazu gezwungen werden, es auch zu akzeptieren und dadurch eigentlich ihr Geldmonopol abgeben? Was machen denn dann die Modern Monetary Theorists damit? Da müssen sie wieder was Gescheites lernen.
Das wird deren Problem sein. Ich möchte vielleicht, bevor ich die Frage beantworte, noch kurz schnell meine persönliche Definition von Bitcoin kurz schnell vortragen. Und zwar, wir haben ja schon irgendwie, viele von euch werden ja irgendwie darüber nachgedacht haben, okay, oder sich mit der Frage beschäftigt haben, was ist Geld, woher kommt Geld und so weiter und so fort. Meine ganz persönliche Erklärung zu Bitcoin ist eine Versicherung. Ja? Bitcoin ist eine Versicherung für uns als Gesellschaft gegen autoritäre Staaten, gegen Einschnitte. Sobald ich Bitcoin habe, bin ich autark. Ja? Mir kann niemand meine ökonomische Power, was in dem Sinne Geld ist, wegnehmen. Ja? Das heißt, immer wenn man Bitcoin kauft, dann ist es eine Versicherung gegen unser jetziges System. Das heißt, ich selber, wenn ich darüber spreche oder wenn ich mit Menschen versuche, Bitcoin einfach zu erklären, dann sage ich immer, schau mal, du kaufst eine Autoversicherung, eine Kfz-Versicherung für den Falle, dass dein Auto crasht. Wenn du Bitcoin kaufst, kaufst du eine Versicherung gegen den Fall, dass das Finanzsystem crasht. Damit fahre ich immer ganz gut, weil Menschen irgendwie verstehen, okay, das ist jetzt ja nichts zum Anfassen, ja, das ist jetzt nicht irgendwie Geld, sondern das ist im ersten Schritt erstmal eine Versicherung, dass unser jetziges Zusammenleben halt nicht auf ewig funktioniert.
Aber glauben die Leute dann, dass das auch, dass quasi die Versicherung dann auch greift? Weil meine Erfahrung mit klassischen Versicherungen ist, wenn du sie brauchst, dann sind sie nicht zuständig.
Ja.
Ja, und das Übertragen auf Bitcoin, da muss man ja einen gewissen Zweifel haben. Nur weil das Finanzsystem zusammenbricht, heißt das noch nicht automatisch, dass Bitcoin hilft und dass die Leute dann zu Bitcoin laufen.
Absolut. Ich bin aber ein großer Fan von einfachen Nachrichten oder einfachen Messages, weil ich habe ein bisschen selber die Erfahrung gemacht, man ist ja sehr emotional, sehr enthusiastisch zu diesem Thema. Wenn ich jetzt anfange, schau mal, Bitcoin ist super, weil diese 1000 Gründe, dann ist das halt ja für meine Mutter schwer verständlich. Ja? Und ich versuche es halt immer so zu erklären, sorry für das Englisch, ja, das englische Wort ist Counterparty Risk.
Gegenparteirisiko.
So sieht's aus. Das heißt, Bitcoin ist hat keine Gegenpartei. Ja, ich habe niemand, der am anderen Ende sitzt. Ich habe niemand, der da sitzt und mir diese Versicherung wegnehmen kann. Ich habe niemand, der entscheiden kann, hey, wird deine Versicherung eingelöst oder nicht, sondern ich vertraue sozusagen dem dezentralen System Bitcoin, dass es mir im schlimmsten Falle der Fälle, wenn das Finanzsystem zusammenbricht, ökonomische Sicherheit ist, nein, das bietet.
Okay, das heißt, man kann es auch so beschreiben, vielleicht du beschreibst mir deine Versicherung, ich habe eigentlich das gegenteilige Bild. Ich sag immer, schau her, wir haben das Finanzsystem, stell dir das Finanzsystem als ein Haus vor,
ja.
Und das brennt.
Ja.
Ja, du kannst noch drin wohnen, das ist ein sehr großes Haus und die Hitze kommt näher und irgendwie die Leute, die aus den brennenden Teilen flüchten, die fallen dir schon auf,
ja.
Aber noch läuft's.
Ja.
Und nebenan bauen wir ein neues Haus.
Ja.
Ja, und idealerweise übersiedeln wir langsam vom alten ins neue Haus,
ja.
Während das alte halt in Ruhe niederbrennt.
Ja.
Ja. Und ich glaube, so ist es auch. Wenn man die anderen, weil du auch vorher gesagt hast, Bitcoin ist ein globales Phänomen, das wird völlig unterschätzt. Also wir sind es gewohnt, in lokalen Größen zu denken, auch bei Geld. Also ja. wir jetzt basteln ja gerade 130 Nationen und 130 verschiedenen Central Bank Digital Currencies und dann versuchen sie alle interoperabel zu machen. Da können die Berater viel Geld verdienen und die Firmen, die dahinter sind, viel Geld verdienen, aber es ist natürlich vollkommener Schwachsinn. Ja?
Ja.
Es gibt aber ein in der Fiat-Welt tatsächlich einen Vorläufer und ich werde dafür immer ganz gern geprügelt, aber es ist die Wahrheit. Der Euro. Der Euro ist eigentlich geplant als die Trennung von Staat und Geld. Das war die Idee vom Euro. Allerdings, die Idee der Notenbanker war, wir nehmen uns die Macht. Wir nehmen uns die Macht. Und dann kannst du natürlich das Ganze du kannst Staat als eine größere Einheit definieren. Das heißt, du kannst sagen, es ist eine Notenbank, die ist gesetzlich verankert und es gibt Legal Tender. Es ist schon noch der Staat.
Ja.
Aber vor allem beweist der Euro, dass es eben nicht mit einer halbgaren Option nicht funktioniert, weil am Ende des Tages dieses ganze Jahr, da wird dann keine Schulden finanziert und so weiter, das ging halt sofort out of the window. Ja?
Ja.
Die Inflation ist aus dem Nichts gekommen. Einfach so. Das behauptet niemand geringerer als die EZB-Chefin Christine Lagarde. Aber es stimmt nicht. Scharfe Beobachter wie Ronald Stöferle und Mark Walleck von Incrementum warnen schon lange vor der Teuerung. Und jetzt ist sie da. Jetzt ist sie ein echtes Problem. Die beiden Partner bei Incrementum in Liechtenstein verwalten Investmentfonds, die Investoren auch dabei helfen sollen, sich vor der Inflation und ihren Folgen zu schützen. Dafür haben sie unterschiedliche Strategien. Unter anderem kombinieren sie auch Gold und Bitcoin. Incrementum gibt auch den legendären In Gold We Trust Report heraus, den jährlichen Goldreport, wo ich auch seit Jahren mitschreibe. Und Incrementum publiziert regelmäßig auch Research zu Bitcoin. Wer mehr wissen will, geht auf incrementum.li. solide rechtliche und juristische Beratung, das ist im Bitcoin, Krypto, Blockchain etc. Bereich wahnsinnig wichtig. Echte Experten sind da Arthur Stadler und Oliver Völkel von SV Law, die haben da in den letzten Jahren schon einiges an juristischer Pionierarbeit geleistet und kennen sich in diesem Bereich wirklich aus, ja, wie keine zweite Anwaltskanzlei, die ich kenne. Ich freue mich deshalb, Sie als offiziellen Law-Partner bei Was Bitcoin bringt an Bord zu haben. Wer rechtliche oder regulatorische Fragen hat, etwa zum Datenschutz, wer sich bei seinen Vertragsverhandlungen mit Partnern und Investoren absichern will oder Kontakt mit europäischen Behörden oder der Finanzaufsicht hat, der kann sich bei Stadler Völkel Rechtsanwälte die kompetente Beratung holen, die er braucht. Einfach melden bei svlaw.at.
Gutes Beispiel, habe ich selber noch so gar nicht drüber nachgedacht. Grundsätzlich aber super spannend, so drüber nachzudenken, weil eigentlich genau das ist der Euro. Ja? Er nimmt letzten Endes die Macht einer einzelnen Nation über ihre eigene Währung zu bestimmen.
Und es ist so wichtig, auch als Argument, ja. wenn die Leute sagen, ja, aber die Staaten werden sich niemals das Geldmonopol nehmen lassen. Also die Republik Österreich hat sich das Geldmonopol relativ easy nehmen lassen. Ja? Ja. Und sogar die Bundesrepublik Deutschland. Den Deutschen hast du nur erzählen müssen, wir machen da die D-Marks, wie die D-Mark. Genauso wie hart wie die D-Mark, die Franzosen haben nichts zu melden. Ja. Und die Deutschen haben gesagt, super, machen wir. Ja, ja. Und jetzt schaut euch an, wo ihr gelandet seid. Ja?
Genau. Vielleicht, um die Frage von vorhin nochmal aufzugreifen, was ich denke sozusagen, was dann passieren wird.
Ja, 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 das wollen wir wissen. Was erwartest du oder was ist dein Szenario?
Genau. Ich habe im Prinzip die Welt in drei Dinge eingeteilt, die so ein bisschen die Welt nach vorne treiben. Das ist das eine ökonomische Produktivität. Ja, das heißt, es ist die Produktivität jedes Einzelnen. Ja, wir alle verrichten Arbeit. Und diese Arbeit zusammen ist letzten Endes der Output, den wir als Menschheit sozusagen generieren. Dann gibt's Gewalt, ja. Gewalt ist in dem Sinne Staat. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, sozusagen Staat mit Gewalt gleichzusetzen, aber letzten Endes durch Polizei, ja, hat der Staat hat letzten Endes ein Monopol.
Hat das Gewaltmonopol, so wie das Geldmonopol.
Genau,
hast du vorher schon genau, gut erklärt.
Hat das Gewaltmonopol. Und das Dritte ist dann letzten Endes der Markt, ja. Also der Markt ist für mich der Zusammenschluss, wie wir als Unternehmer, wie wir als ökonomische Produktivität untereinander Waren und Güter austauschen. So. Der Markt an sich ist halt das Finanzsystem und der Staat hat es halt nun mal geschafft, eben durch das Gewaltmonopol eben auch Herr des Finanzsystems zu werden. Und jetzt ist man halt in der, in der Zwickmühle, dass das, was die Menschheit eigentlich voranbringt, ökonomische Produktivität ist, aber diese ökonomische Produktivität durch Steuern, durch Inflation, werden die Menschen, die halt eigentlich den eigentlichen Wert schaffen, werden sich um dieses Wertes halt letzten Endes beraubt, sozusagen. Aber langfristig werden diejenigen, die den Wert schaffen, werden immer diejenigen sein, die sich durchsetzen. Natürlich die anderen, also Gewalt und Finanzsystem, können natürlich von diesem Wert immer ein bisschen was abzwacken. Ja, das vielleicht schon. Aber langfristig sind die Menschen, die Welt bestimmen, die Menschen, die Wert generieren. Das ist so ein Spruch, der kommt von meinem Opa. Der hat immer früher gesagt, in seinem schönen Bayerisch, wer zahlt, schafft an. Ja? Und ich tue das Ganze jetzt mal einfach übersetzen auf ökonomische Produktivität. Wer ökonomisch produktiv ist, wer Wert generiert, wird die Welt bestimmen. Ja? Über kurz oder lang hat man da vielleicht irgendwie lokale Gesetze, die das Ganze aushebeln. Aber grundsätzlich werden immer Unternehmer und die Leute, die die Welt verändern wollen, werden halt die Welt verändern. Und glücklicherweise sind meistens halt auch die Leute, die dann wissen, wie man über Geld nachdenkt. Und natürlich sagt sich dann wer, ich habe so viel Wert hier geschaffen. Warum gebe ich jetzt diesen ganzen Wert Menschen, die eigentlich dafür gar nichts gemacht haben? Ja, warum muss ich jetzt irgendwie in Land A so viele Steuern zahlen, wenn ich doch einfach nach Land B gehen könnte? Ja?
Das passiert ja auch schon. Also das ist ja nichts Neues. Unternehmen suchen sich ja heute schon die Standorte natürlich nach steuerlichen Vorteilen aus.
Genau richtig. Ich glaube, was aber jetzt halt eben im zweiten Schritt noch passieren muss, dass das eben nicht nur ein Apple macht, ja, dass das eben nicht nur ein Google macht, sondern wenn wir das halt auch nochmal schaffen, dass das eben auf einer Ebene drunter passiert, dann kommen halt Staaten in ein großes Problem oder laufen in ein großes Problem. Und durch Bitcoin passiert halt eben genau das. Warum? Weil Bitcoin eben ein digitales Gut ist. Das heißt, ich kann meinen ganzen Net Worth, meinen ganzen ökonomischen Wert, kann ich rein theoretisch irgendwie auf ein Wallet packen und bin morgen aus diesem Land weg. Naja, was will der Staat machen? Also er kann mir hinterherfliegen, er kann versuchen, mich irgendwie mir sich den Wert zurückzuholen. Aber was natürlich auch schon ist, Sieht man ja auch an den größten Firmen der Welt, die Wertgenerierung, die verschiebt sich halt immer mehr in den digitalen Raum. Und das heißt, wenn immer mehr Wert im digitalen Raum letzten Endes geschaffen wird, dann ist dieser Wert natürlich auch viel schwieriger für einzelne Staaten letzten Endes, diesen in ihrem Land letzten Endes zu halten. Das heißt, was halt über lange Zeit passieren wird, okay, ja, es gibt aktuell das Finanzsystem, was wir jetzt gerade haben. Es gibt Staaten, die durch Regularien eben versuchen, diese ökonomische Produktivität irgendwie sich wert davon abzuzwacken. Aber über Zeit denke ich einfach, dass es halt immer schwieriger wird, für den Staat seine Steuern einzusammeln. Und wenn es halt einfach schwieriger wird, Steuern einzusammeln, ja, dann bricht im Prinzip die Finanzierungsquelle letzten Endes weg.
Das heißt, es ist nicht nur Bitcoin. Bitcoin ist die purste Entsprechung dessen, aber es ist eigentlich der gesamte digitale Fortschritt,
ja,
der eine neue Welt eigentlich möglich macht, in der wie du und ich theoretisch in unserer Flexibilität, in unserer Mobilität auf einer Ebene stehen, eigentlich mit Staaten und großen Unternehmen. Das ist das, was Bitcoin auch unterscheidet von allen anderen Asset-Klassen. Ich kann wirklich genauso gut wie ein George Soros oder eine US-Regierung in diesem Markt tätig sein. Das hat für mich kaum, ich kann nicht im US-Staatsanleihenmarkt, ich kann nicht anfangen, das Pfund zu manipulieren, aber ja, ich kann, und ich kann auch nicht in 8000 Tonnen Gold einlagern, obwohl ich gerne würde,
ja.
Aber ich kann sehr wohl mit Bitcoin als digitalem Gut mich auf diese, und das ist eigentlich etwas, das wir in anderen Bereichen auch sehen, nicht? Also wir sitzen jetzt hier und machen quasi Fernsehen, ja, und Radio in einem, und das gibt's in ganz vielen anderen Bereichen auch. Geht mal schief, ja, ja. Wird mal übertrieben, aber das merken wir derzeit überall. Hast du das Sovereign Individual gelesen?
Ja.
Das glaube ich.
Ja.
Bevor du das Buch geschrieben hast.
Es ist ein super Buch, kann ich empfehlen, und auch bevor ich das Buch geschrieben habe, genau richtig.
Das hat dich offenbar sehr geprägt, ja?
Hat mich definitiv geprägt ich glaube, viele von den Themen, die hat man so in sich drin, ne? Also ich glaube, wenn man grundsätzlich eine liberale Einstellung hat, auch ein bisschen Österreicher gelesen hat, dann hat man viele Themen, wo man so ein bisschen nachdenkt, aber dann gibt es immer wieder so Bücher, und das war eins davon, dass das ganz gut in Worte letzten Endes fasst. Zu der Plattform der Zukunft, also ich habe ja vorhin gerade beschrieben, diese drei Dinge, die Welt vorantreiben, Logik von Gewalt, ökonomische Produktivität und Finanzsystem, Markt. Wo ich halt eigentlich hin will, ist sozusagen, dass das Finanzsystem, der Markt, ja, dass das eine neutrale Plattform ist. Wie du gerade gesagt hast, jeder Mensch spielt nach den gleichen Regeln. Nur weil ich wen in der Regierung kenne, keine Ahnung, in Deutschland war zum Beispiel das Thema Karstadt immer ganz groß, die halt eine Rettungslinie nach der anderen bekommen haben.
Ja, das waren die vom Österreicher gekauft wurden, oder?
Genau richtig. Und okay, ich habe irgendwie einen politischen Kontakt, weil ich einen politischen Kontakt habe, kriege ich jetzt hier eine Rettungslinie. Aber ganz viele andere Firmen kriegen diese Rettungslinie halt nicht. Und ich denke einfach, ich möchte einfach in einer Welt leben, wo jeder die gleichen Rechte hat, ja, wo jeder auf der gleichen Plattform, was Bitcoin ist, aufbauen kann und wo die Spielregeln eigentlich für jeden gleich sind, ja, egal sozusagen wie groß, wie klein ich bin, warum sollte eine Bank, ja, eine Hilfe vom Staat bekommen, aber warum sollte das irgendwie der Bäcker nicht? Ja? Also wenn ich sozusagen falsch gewirtschaftet habe, dann habe ich dafür die Konsequenzen zu tragen letzten Endes.
Bailout für Bäcker Lutze, sage ich nur. Ja? Also die natürlich, also ich bin da vollkommen bei dir, und das ist der Grund, das ist das, was wir heute sehen, das ist auch das, was ich gerne argumentiere, und das ist auch der Grund, warum Bitcoin, glaube ich, auch für viele Leute entspannend wirkt eigentlich, weil wir wachsen auf in einer Welt, in der alles politisch debattiert wird und staatlich, auf der staatlichen Ebene debattiert wird, weil am Ende des Tages geht's, der Kampf um die Ressourcen ist kein unternehmerischer, sondern ein populistischer, es geht um die Wählerstimmen, und dann geht es darum, wer die Macht hat, so wie du sagst, ja, wer die Macht hat, gibt die Regel vor quasi und hat dann auch Zugriff über direkt oder indirekt auf die Druckerpresse oder auf das Geldsystem. Ja. Und ich sage immer, das ist mit Bitcoin dann nicht mehr möglich, und ich freue mich auf den Tag, an dem dann irgendeine Gruppe, egal ob es eine linke oder rechte ist, völlig egal, die an die Macht kommen und dann quasi ins Zentrum der Macht laufen und die Tür aufmachen, da steht Druckerpresse und dann ist der Raum leer.
Ja. Also ich denke, das hat viele Implikationen, das ist auch, beschreibe ich auch in einem Absatz, Und das ist auch eine Nachricht, die mir wichtig ist, weil es wird in diesem Falle, wenn halt kein Bailout mehr geben kann für Unternehmen, die nicht ordentlich gewirtschaftet haben, das ist natürlich schon auch mit menschlichem Leid verbunden. Ja, das ist mit Arbeitsplätzen verbunden, das ist mit ja auch irgendwo ökonomischer Sicherheit zu tun. Sie jetzt zum Beispiel während Corona war es einfach so, okay, wir haben irgendwie eine weltweite Pandemie, wir drucken Geld bis zum absoluten geht nicht mehr. Und deswegen kann da natürlich auch ein bisschen humanitäres Leid abgewendet werden. Ja, also das muss man auch klar sagen, dass das halt negative Konsequenzen auch hat, aus einer sozusagen humanitären Sicht. Aber, was ja ganz wichtig ist, nur wenn das dann nicht mehr geht, da ist nicht Bitcoin schuld. Ja, also es ist nicht sozusagen, menschliches Leid ist dann irgendwie basierend auf, wir können kein Geld mehr drucken, wegen Bitcoin, deswegen ist Bitcoin böse, deswegen müssen wir wieder Fiat einführen. Ja, sondern ich glaube, was da halt wichtig ist, ist einfach, ja, es gibt einen zweiten Spruch, der heißt einfach, Nature is cruel. Ja, also in der Natur ist es halt einfach nur mal so, der Löwe fragt nicht beim Zebra an, hey, kann ich dich essen? Ja, der isst halt das Zebra. Und ich glaube,
Moment, hat die EU das schon reguliert? Das Löwe-Zebra-Verhältnis?
Ich glaube, da brauchen wahrscheinlich kommt das auch bald jetzt noch, ja, genau.
Ich glaube, da brauchen wir Smart Regulation.
Da brauchen wir ganz eine smarte Regulation, ja. Ich glaube aber, wenn man eine Gesellschaft oder wenn wir als Menschen dazu erzogen werden, hey, oder das ist eigentlich auch das, was ich mir wünsche, dass natürlich, ja, man muss Bedürftige schützen, ja, die Fälle wird es immer geben, aber ich glaube, wir sind einfach, das Pendulum ist einfach ein bisschen zu weit schon ausgeschlagen, indem jeder denkt, hey, ich habe ein Problem und das wälzt sich auf den Staat ab, ja, also ich denke schon, es muss irgendwie die Verantwortung jeden Einzelnen sein, irgendwie vorzusorgen, und ich glaube auch, dass es in Notsituationen Menschen helfen einander, ja, es ist ja nicht so, dass wir irgendwie in einem Bitcoin-System, wenn wir kein Geld drucken mehr können, irgendwie unserem Nachbar wünschen, ja, hoffentlich irgendwie hat er ein Problem, sondern genau andersrum. Also ich glaube schon, dass wir Menschen uns untereinander uns aushelfen in der Notlage, ja, aber dass sozusagen dafür, also dass das nicht passiert und der Markt wird dann eben manipuliert und alle Probleme werden dem Staat als sozusagen Lösungsansatz zugeschoben, dass was dann halt passiert ist, dass jeder Mensch halt die Hände nach oben wirft und sagt, naja, gut, ich bin ja eh für nichts verantwortlich und aus dem Grund kann ich jetzt einfach auch machen, was ich will und Risiken nehmen, die ich will.
Da gibt es diese fürchterlichen Bilder aus China, wo es offenbar so ist, dass wenn du eingreifst in einer Notsituation, du auch zur Rechenschaft für die Folgen gezogen werden kannst. Und dann, da gibt's Bilder, wo sie einfach Kinder ertrinken lassen. Ja. Vielleicht erzähle ich jetzt Fake News. Ja, ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube schon, dass du, wenn du da wird ja immer von Solidarität ist immer groß die Rede. Ja? Wenn du die Solidarität erzwungen auslagerst, dann reagieren die Menschen natürlich genau falsch. Was dann wiederum ein Argument ist, noch mehr erzwungen auszulagern. Während ich fest davon überzeugt bin, ich glaube, dass einfach Leute wie du und ich auch ein positives Menschenbild haben, während die auf eine staatliche Regelung pochen, ein eher negatives Menschenbild haben, weil ich bin fest überzeugt von dieser Empathie-Geschichte. Ich bin fest überzeugt davon, dass die Menschen sich gegenseitig helfen, wenn es notwendig ist. Und man darf eines nicht vergessen, auch unter einem harten Bitcoin, sagen wir, es gibt einen globalen harten Bitcoin-Standard, kann natürlich jeder Staat Rücklagen schaffen, absolut, die er dann abrufen kann, wenn er sie braucht in einer Notlage.
Genau, richtig. Da will ich wieder hinkommen, ja. Ich möchte da hinkommen, dass der Staat Entscheidungen treffen muss. Ich möchte mit Bitcoin da hinkommen, dass es nicht mehr ist, ach ja, ich letzten Endes kümmere mich jetzt um, weiß ich nicht, Krankenkasse, Bildung und 20 andere Themen, sondern dass sich auch der Staat halt Gedanken machen muss, okay, ich habe eine gewisse Anzahl an Ressourcen, für was setze ich diese Ressourcen ein, ja? Und dass es halt nicht so ist, es gibt hier ein Problem und naja, was ist die Lösung vom Problem? Ja, ich drucke Geld, so. Und ich denke halt, wenn man es schafft, eben durch Bitcoin, wir als Gesellschaft, ja, und wir als Finanzsystem, Staatensystem, dahin zu kommen, dass man halt wirklich sagt, ich muss Entscheidungen treffen, ich muss Entscheidungen treffen für sinnvolle Lösungen, dann glaube ich, dann sind wir als Menschheit einen ganzen Schritt weiter. Und was da auch das Schöne am Bitcoin ist, das sage ich auch immer, um das möglichst einfach sozusagen darzustellen, die Welt hat begrenzte Ressourcen. Ja? Wir leben auf einem Planeten, der begrenzte Ressourcen hat. Warum sollte unser Geld unbegrenzt sein? Das macht keinen Sinn. Ja? Indem wir 21 Millionen Bitcoins haben, können diese 21 Millionen Bitcoins alle Ressourcen auf dieser auf der Erde darstellen. Ja? Und das reicht. Ich brauche nicht. Und nur aus dem Grund leben wir aktuell in einer Welt, in dem keine Ahnung, wir 5 Erden bräuchten, um dass das Ganze nachhaltig ist. Ja? Weil hätten Menschen gar nicht die Möglichkeit, sozusagen über ihren Möglichkeiten zu leben, dann hätten wir einfach viele Probleme nicht, die wir aktuell haben.
Ich habe das letztens in einem meiner Videos gehabt, habe das auch in meinen Slides drin, und das ist so ein wirklich hartes Bild. Ja? Da gibt es so eine Werbung von der Sparkasse aus den 50er, 60er Jahren, ja? Die ich online gefunden habe. Das ist so eine glückliche Familie, Vater, Mutter, Kind, und der Vater hat so ein Sparbuch hier im Anzug drin stecken, ja? Und daneben steht, wer heute spart, hat morgen mehr. Das ist das, was uns ja auch noch, also voll im Blut ist, vor allem den Deutschen und den Österreichern. Das sieht man ja auch im Sparverhalten. Also es ist voll da.
Ja.
Und der zweite Slide ist dann von jetzt Klarna, ja, buy now, pay later. Pay later. Ja, ein Dude, der tanzt alleine.
Ja.
Er hat keine Familie, er hat keine Kinder. Ja. Er tanzt einfach nur und freut sich darüber, dass er die Sneaker, die er eh nicht braucht, jetzt ein halbes Jahr lang abstottern kann.
Genau.
Ja. Und das ist so für den, sage ich jetzt mal, man kann sagen, Verfall eigentlich unserer Gesellschaft durch Fiat Money, für mich wirklich ein total gutes Bild. Und es ist auch etwas, wo ich glaube, dass wir viele Leute auch ansprechen können, oder dass viele Leute verstehen, die jetzt Bitcoin überhaupt nicht als Lösung sehen. Die in Bitcoin eigentlich den Feind sehen, weil Bitcoin ist ja auch Kapitalismus und bla bla bla. Die reden dann von Degrowth und wir müssen hier und da, ja, aber in Wahrheit wollen sie ja nur, dass das Leben... Eigentlich wollen sie, dass das Leben wieder Sinn macht. Dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Arbeit, Sparen und Konsum, und dass es nicht alles so ein einziges Chaos ist.
Nicht jeder kann alles immer jetzt haben, ja, sondern es ist ja auch was total Schönes, da erinnere ich mich immer noch an meine Kindheit, wenn man mir gesagt hat, hey Alex, ja, du kannst das haben, also ein Spielzeug, aber du musst dafür sparen. Ja? Und ich denke, Sparen an sich ist ja gar nicht schlechtes. Ja? Sparen an sich ist eigentlich ein Wert. Wenn man den Wert wirklich lebt und versteht, dann lebt man letzten Endes den Wert Self-Agency. Ja? Also ich bin der Herr meines eigenen Ichs sozusagen. Und wenn jeder ein bisschen mehr auf sich selbst schauen würde und nicht sich überlegt, hey, was mir einfach nicht gefällt, ist so ein bisschen die Opfermentalität in der Gesellschaft. Ja, dass immer sozusagen, ich habe ein Problem, irgendwer anders ist schuld. Ja, sondern dass man einfach halt mal sagt, okay, ich habe irgendwie ein Problem. Okay, wie kann ich heute aufstehen, um dieses Problem zu lösen? Wie kann ich meine Probleme einfach anpacken?
Es gibt dir ja auch viel mehr. Also wenn du einmal merkst, dass du deine Probleme selbst lösen kannst, das ist 1000-mal mehr empowering als jeder Hashtag und jeder Solidaritäts-Emoji auf Twitter.
Genau richtig. Und auf uns Bitcoin ist nochmal bezogen mit Probleme selbst lösen. Was da für mich auch nochmal ganz wichtig ist, was vielleicht ein bisschen komisch ist, dass ich sage, hey, ich schreibe ein Buch über Bitcoin, ja, und ich schreibe ein Buch über, wie kann Bitcoin sozusagen die Welt zu einem besseren, zu einem besseren Platz für uns alle machen, und sage aber gleichzeitig, naja, meine berufliche Schaffenskraft stecke ich aber irgendwie, um eine Softwarefirma hochzuziehen. Ja, das ist vielleicht jetzt erstmal ein bisschen konträr. Für mich ist es aber halt einfach nicht konträr, weil ich sage einfach, okay, ich möchte der Gesellschaft was beitragen. Ich denke, ich habe eine Business-Idee, mit der ich auch Wert letzten Endes beitragen kann, und den Wert, wo ich letzten Endes versuche, dann an Bitcoin weiterzugeben, ist, von den Profiten, die ich mache, lege ich einfach einen Teil oder auch einen großen Teil, spare ich in Bitcoin. Ja? Weil letzten Endes Bitcoin kommt nur voran, wenn wir es schaffen, mehr monetäre Power, mehr Assets letzten Endes zu Bitcoin zu konvertieren. Ich denke, Bildung, ja, Aufklärung über Bitcoin ist super wichtig, deswegen auch so ein bisschen das Buch, weil ich einfach denke, dass es gibt viele Ideen da draußen, und ich wollte einfach die wichtigsten zusammenfassen und auch nochmal ein, zwei eigene Aspekte damit reinbringen. Aber wo wir Bitcoiner uns so ein bisschen an die eigene Nase fassen müssen, ist, eine laute Minderheit zu sein, ist super, ja, und laut zu sein ist halt auch immer einfach, ja, siehe ganz viele andere Bewegungen da draußen, aber nachdem man laut ist, muss man halt auch so ein bisschen was machen, ja, und ich denke, ich persönlich sehe das Ganze halt so, hey, ich möchte was machen, ich möchte eine Firma bauen, ich möchte in der Gesellschaft A teilnehmen und B was dazu beitragen und möchte dann die Profite, die ich damit mache, irgendwie wegsparen, ja, und sparen dann halt eben in Bitcoin. Und ich denke, wenn wir das alle machen, ja, also auch vielleicht ein bisschen konträre Meinung, aber für mich ist einfach so, ich habe einfach gar keine Lust, meine Mutter von Bitcoin zu überzeugen. Warum? Oder ich habe keine Lust, irgendwie Freunde von mir von Bitcoin zu überzeugen, weil ich schon glaube, dass das Thema sehr, sehr komplex ist, und man kann es nicht von jedem Menschen erwarten, hallo, hier lest man diese 20 Bücher und danach tun wir alle in Bitcoin transacten, und dann, wenn wir 5 Milliarden Menschen überzeugt haben, dann müssen die Staaten sozusagen nachlegen, sondern meine meine Meinung ist eigentlich, zu dem, was ich vorhin gesagt habe, wir müssen die Menschen, die ökonomische Produktivität darstellen, wir müssen die davon überzeugen, hallo, spar ein Teil, ja, deiner Ressourcen in Bitcoin, ja, weil das kann dir keiner wegnehmen. Da kann keiner kommen und dir sagen, hallo, das ist jetzt meins. Das kann nicht durch Inflation weggefressen werden. Und ich glaube, wenn man da einen harten Kern von den Menschen überzeugt, die letzten Endes die Welt voranbringen, ja, dann schaffen wir diesen Systemumschwung viel, viel schneller, als wenn wir irgendwie eine laute Minderheit darstellen. Deswegen, ich sage immer so, hey, als Bitcoiner sollte man sich auch darüber Gedanken machen, wie boarde ich die nächsten, keine Ahnung, 100 Michael Saylors oder wie überzeuge ich die von Bitcoin und nicht, wie überzeuge ich 1000 Tante Emmas, ja, weil das sind halt letzten Endes die Leute, die Assets verfügen, um Bitcoin einfach die Schlagkraft zu geben, die es halt letzten Endes auch braucht, um am freien Markt irgendwie zu bestehen, ja.
Okay, das ist auch dein Argument, das ist auch deine Antwort jetzt auf die Frage, wie kommen wir eigentlich zu dieser Trennung von Staat und Geld?
Genau.
Also das heißt, Bitcoin wird adoptiert,
ja,
und dadurch, dass Bitcoin adoptiert und existiert wird, werden eigentlich die Staaten dazu gezwungen, Stück für Stück, nicht von einem Stichtag, nicht am 1. Jänner 2029, sondern Stück für Stück Macht abzugeben. Bitcoin bildet ein Gegengewicht und irgendwann mal ist dieses Gegengewicht so schwer, dass die Staaten quasi sich diesen Regeln unterwerfen müssen. Habe ich das gut zusammengefasst?
Genau richtig.
Und deine Meinung ist, das machen wir in erster Linie, indem wir die besonders ökonomisch produktiven Menschen überzeugen, einen Teil ihrer Sparte ins Bitcoin zu stecken. Ich würde nur gerne dir ein bisschen Pushback geben, was die Tante Emma betrifft.
Okay. Ja?
Was ist, wenn der nächste Michael Saylor einfach seine Bio-Würste bei der Tante Emma kauft und dort erfährt, und zwar nicht von jemandem, der ihn überzeugen möchte, sondern selbst merkt, dass sich da was tut. Und ich glaube schon, dass zum Beispiel Bauernhöfe oder Bauern, Tante-Emma-Läden, Handwerker, also jeder, der in seinem Business nah dran ist an der physischen Realität,
ja,
versteht Bitcoin sehr, sehr viel schneller,
ja,
als der Top-Manager in seinem Audi A8, ja, mit seinem iPhone 14 Pro Ultra, ja, der in Wahrheit also wirklich in vier Sphären schwebt, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Ja. Ja. Der auch vollkommen verständlicherweise gar kein Interesse an Bitcoin hat. Das sind ja nicht die Manager.
Genau.
Und auch Michael Saylor sind die Unternehmer. Michael Saylor hatte das mit seiner Firma nur machen können, weil er quasi dort fast Alleinherrscher ist.
Ja. Ja. Ja.
Ein Elon Musk bei Tesla in einer ähnlichen Situation ist. Ja. Ja. Während die meisten von diesen großen Firmen das natürlich nicht können, beziehungsweise auch dieses Reputationsrisiko derzeit auch nicht eingehen würden für das, was es ihnen bringt. Und aber ein Tante Emma-Laden oder der selbstständige Handwerker, ja, der weiß um die Bedeutung nicht nur von echter Arbeit, sondern auch von Bargeld, der ist da schneller dran.
Ja, absolut, aber es hast ja selber schon ein bisschen die Antwort auf die Frage gegeben. Und zwar, weil natürlich der Top-Manager vom Fiat-System profitiert, ist es natürlich viel schwieriger, ihn davon zu überzeugen. Aber das ist ja genau letzten Endes meine Aussage, im Sinne von, weil es eben schwierig ist, den zu überzeugen, hat er natürlich auch eine viel größere Wirkung, wenn er überzeugt wird. Mhm. Ja? Das heißt, das ist so ein bisschen einfach auch das Problem, wo ich einfach aktuell sehe. Ja? Also ich will es gar nichts auch gegen Tante Emma sagen, weil ich renne auch rum und gebe jedem Menschen, der mir zuhört, hier schon mal bitte lest das, ja, schau das an. Das ist wichtig. Ja. Nur ich habe halt selber auch ein bisschen dann die Erfahrung gemacht, dass einfach dieses Thema wegschauen, ja, ist halt einfacher, als zu sagen, okay, ich stelle mir die großen Fragen der Gesellschaft. Und ich denke, am Ende vom Tag ist es wichtig, dass alle geonboardet werden, ja, weil Bitcoin funktioniert nur, wenn Tante Emma, also wenn Bitcoin für Tante Emma funktioniert und wenn Bitcoin für den Top-Manager funktioniert, ja. Ich hoffe, dass es natürlich von beiden Seiten passiert. Ich denke, wo Bitcoin eben einen guten Job macht, ist diese Bottom-up-Bewegung. Mit Bottom-up meine ich jetzt wirklich, egal ob das jetzt der kleine Händler in Afrika ist, ob das jetzt wir hier in Deutschland sind. Ja, also ich glaube, da ist schon einfach eine Bewegung und durch diese Bewegung wird es hoffentlich passieren, okay, dass wir Bottom-up dahin kommen. Ich glaube aber eben, dass es auch super wichtig ist, dass wir Top-down dahin kommen. Mit Top-down meine ich halt eben, wie gesagt, Politiker, Wirtschaftsentscheider, wo ich mich persönlich mega darauf freue, sind nächstes Jahr die US-Wahlen, wo ja der Sohn von, oder ich weiß gar nicht, Enkel von Kennedy kandidiert.
RFK,
RFK, genau.
Ist der Neffe von John F. K.
Ja.
JFK und der Sohn von Robert.
Genau, ja. Genau. Welche Inhalte der jetzt vorantreibt, das ist mir erstmal vollkommen wurscht, aber einer von den Inhalten, die er ja letzten Endes auch hat, ist irgendwie, hey, der Staat ist zu groß und ist zumindest mal dem Thema Bitcoin offen gegenüber, ja. Und
er ist nicht der Einzige, es gibt noch DeSantis und dieser eine mit dem indischen Namen, den ich nicht aussprechen kann.
Ich leider auch nicht, aber alleine, dass Bitcoin schon eben genau eben auch diese, und das meine ich mit Top-Down, ja, dass Bitcoin einfach diese Bühne schon bekommt. Und selbst wenn das im Wahlkampf kein großes Thema wird, selbst wenn da nur vielleicht insgesamt 10 Sätze darüber verloren werden, diese 10 Sätze sind 10 Sätze mehr wie noch vor 4 Jahren. Und ich denke, allein diese kleinen Sachen, das ist für mich schon der Win. Wir brauchen jetzt gar nicht mehr. Der muss jetzt nicht gewinnen. Der muss jetzt nicht sozusagen der nächste Präsident werden und der sagen, hey, ich führe Bitcoin ein. Aber das sind einfach halt eben dann auch diese Anzeichen für mich. Okay, das ist es eben nicht nur top-down. Wir, wie gesagt, machen Lightning Network in Afrika populär, sondern halt eben genau da, wo halt letzten Endes viel ökonomische Power sitzt, was einfach nun mal Europa, USA ist, dass da halt eben dann auch vielleicht auf National TV das ganze Thema einfach mal zum Nachdenken anregt.
Man kann es ja auch vielleicht so sagen, was ich immer faszinierend finde, ist, dass Bitcoin verändert dich selbst.
Absolut.
Ja? Und du kannst quasi diese Trennung von Staat und Geld, übrigens, wenn ich das richtig verstanden habe, da leben wir jetzt bereits in monetärer Anarchie, oder?
Eigentlich ja.
Weil wir haben diese Dinge, sie sind da, nur weil sie juristisch nicht... Der Peter Kotosek, ein Bitcoiner, ein ganz großartiger Bitcoiner, von dem ihr noch einiges hören werdet hier im Kanal, mit dem ich erst letzte Woche wieder zusammen war, ist ein 84-jähriger Künstler.
Okay.
Lange schon bei Bitcoin. Mhm. Und der hat mal einen Vortrag gehalten in Bitcoin Burgenland vor einem Jahr, und das werde das nie vergessen. Da war ein Jurist, ein Anwalt, ja, der hat, und der Peter hat das seit Jahrzehnten mit Anwälten immer wieder zu tun, als Künstler und als Unternehmer. Und da hat ihm dann gesagt, ja, aber die Regeln sind ja so und so, ja, und wer bitte über Bitcoin gesprochen hat. Und der hat sich da sehr tief Gedanken gemacht, das ist mal ein anderes Thema, aber jedenfalls sagt er, ja, wissen Sie, Herr Anwalt, es gibt so etwas wie eine Realität. Ja, und das darf man nicht vergessen, weil das ist ja genau das. Also wir leben bereits in der monetären Anarchie und wir sehen bei uns eigentlich diese Trennung von Staat und Geld ein bisschen, was das bedeutet. Und das läuft auch hinaus auf dieses Sovereign Individual. Im Sovereign Individual wird ja auch geschrieben davon, dass die Politik wieder weniger wichtig wird. Ja. Und das ist genau das, was ich bei Bitcoin, was ich auch bei mir sehe. Ja. Mich interessiert ich habe mein Interesse an Politik vollkommen verloren. Das ist mir völlig egal. Ja? Ja. Und die können sich hinkleben, wo sie wollen. Das ist mir Mobidl, wie man bei uns sagt. Ja? Außer wenn halt Stau ist, aber der kann auch aus anderen Gründen sein. Da kann man sich, das ist egal. Ja? Und jetzt die nächste Debatte sind jetzt die Vermögenssteuern. So, jetzt brauchen wir gar nicht darüber reden, dass das alles eine Fiat-Geschichte ist. Ja. Ja? Aber alleine, dass die sich hinstellen und über Vermögenssteuern reden, und ich weiß einfach, dass das mit Bitcoin auch technisch nicht mehr umsetzbar ist. Ja. Also es ist so wie da fühlst du dich dann irgendwie mit Düsenjägern über fliegen, während die versuchen, dich mit Pfeil und Bogen abzuschießen. Ja, aber das meine ich nicht nur ernst. Also die checken das natürlich noch gar nicht. Ja, ja. Aber da merkt man, dass dann schon dieser Disconnect zwischen der Realität und dieser politischen Welt, in der eigentlich mit den Rezepten quasi des letzten Krieges versucht wird zu kämpfen. Ja. Ja. Aber abschließend wollte ich dich eigentlich noch was anderes fragen. Die Trennung von Staat und Geld und Bitcoin. Du nimmst ja auch Bezug auf die Trennung von Kirche und Staat und Kirche. Es gibt ja in den nicht in den Schriften, aber in den Auswahl der Daten, die Satoshi Nakamoto gemacht hat. Also der 31. Oktober als Release-Paper-Tag des White Papers ist ja der Tag, in dem Martin Luther angeblich seine, was waren es, 95 Thesen
ja.
An die Kirche von...
Ich weiß es nicht, aber er hat die dahin genagelt. Ich bin jetzt nicht der allerreligiöseste Mensch, deswegen kann ich dir die Frage nicht
antworten. Schauen jetzt alle auf Wikipedia nach, auf welche Kirche, ja, und am 3. Jänner 2009 ist der Genesis-Block gestartet worden, und das habe ich letztens erst erfahren auf Twitter, der 3. Jänner 2009 ist der Tag, an dem Martin Luther exkommuniziert wurde. Das ist doch alles nicht mehr normal.
Tja, da vielleicht definitiv ein Anzeichen, ja. Also persönlich bin ich einfach davon überzeugt, dass die Geschichte hat einen Lauf. Den Lauf, den kann man ändern, auch für Jahrhunderte, ja. Ich glaube aber schon, dass die Menschheitsgeschichte sehr die Natur widerspiegelt. Ja? Und wie wir vorhin gesagt haben, es gibt noch keine Regularien, dass Löwen keine Zebras essen dürfen. Man muss halt nun mal einfach sich eingestehen, okay, die Natur ist letzten Endes irgendwie in Überlebenskampf. Und dieser Überlebenskampf, der findet halt auf ganz vielen Ebenen statt. Ja? Der findet auf einer politischen Ebene statt, auf einer eben geldpolitischen Ebene. Und es wird immer Mächte geben, oder das Pendulum wird immer mal in die eine Richtung schwingen oder in die andere Richtung schwingen. Aber was wir Menschen nicht machen werden, wir werden nicht die Natur ändern. Ja? Wir können die Natur beeinflussen, indem wir vielleicht sagen, hey, wir finden durch physikalische Gesetze heraus, wie wir fliegen können. Ja? Sobald wir aber gegen ein physikalisches Gesetz verstoßen, ernten wir sozusagen die Konsequenzen davon. Und genau so, wie halt letzten Endes irgendwann die Kirche ihre Macht an Staaten abgeben musste. Genau so gehe ich davon aus, dass eben der Staat irgendwann das Monopol auf Geld abgeben wird. Ja, da kann man jetzt ganz viele Finanztricksereien, Spielereien machen. Propaganda von links, von rechts mit extremen Meinungen kann man versuchen, die Gesellschaft zu beeinflussen. Aber letzten Endes, und das meinte ich auch nochmal mit diesem ökonomische Produktivität, das wird sich durchsetzen, weil in meiner sozusagen Metapher ökonomische Produktivität ist halt nun mal der Löwe. Und der Löwe wird sich immer das nehmen, was er will. Der wird nicht irgendwann auf die Zebras hören. Ja, es gibt vielleicht irgendwie auch mal eine Zeit, wo irgendwie der Löwe Hunger leiden muss. Ja, aber grundsätzlich werden wir Menschen.
Ich meine, da kommen wir jetzt in diese Debatte, in die ganz banale Marktwirtschaft versus Sozialismus.
Genau, richtig.
Ja? Ja. Und wenn wir, ich meine ganz ehrlich, ja, das haben wir jetzt auch wieder hier. Nicht nur reden wir über Reichensteuern, jetzt haben wir einen Marxisten als Chef der Sozialdemokratischen Partei bekommen. Ihr habt die Linkspartei und da gibt es die AOC und diese ganzen Wahnsinnigen. Ja. Ganz ehrlich, selbst unter den extrem ungünstigen Fiat-Money-Bedingungen, die ja wirklich nicht zuträglich sind einer gesunden Wirtschaft, selbst unter diesen Bedingungen, und die herrschen global, also jeder, das Einzige, was Sozialismus und Kapitalismus gemeinsam haben, ist die Notenbank, die, genau, ja, in diesem, also Fiat-Kapitalismus und Fiat-Sozialismus sozusagen, selbst daher ist die Überlegenheit der Marktwirtschaft und des Kapitalismus tatsächlich dermaßen evident, ja, dass du nichts, also da musst du schon einfach ein, Ich möchte niemanden beleidigen. Also das ist schon eine unfassbare sozusagen mentale Gymnastik zu sagen, naja, wenn man sich Südkorea anschaut und Nordkorea anschaut oder Ostdeutschland und Westdeutschland oder Sowjetunion und Amerika, natürlich hat das auch Nachteile. Ja. Und die Nachteile der Kapitalismus, aber viele von den Nachteilen sind natürlich unserer Meinung nach auf Fiat zurückzuführen. Genau. Das sind Fiat-Nachteile, nicht unbedingt Kapitalismus-Nachteile, und ich erkläre es dann auch, wie gesagt, ich glaube ja, dass die meisten Menschen, egal auf welcher Seite sie landen, durchaus ein Gefühl dafür haben, was falsch läuft. Ja. Ja? Und was eben falsch läuft, ist, dass wir leben in einer Welt, in der wir uns 20 Paar Schuhe kaufen pro Jahr,
ja,
statt in einer Welt, in der wir ein Paar kaufen für alle 20 Jahre.
Ja.
Ja? Und weil wenn wir das tun würden, wenn wir ein Paar alle 20 Jahre kaufen würden, hätten wir die Wertschätzung gegenüber dem Produkt, der Herstellung, dem Hersteller, ja, und so weiter. Und ich glaube, wenn man genau hinsieht, ja, dann hat diese Trendwende auch schon begonnen,
ja,
und dass diese Rückbesinnung auf Langfristigkeit und auf Qualität, die ist da.
Werthaltigkeit,
die ist da, und die hat dieses... Das Direct-to-Consumer-Model im Internet hat das auch hervorgebracht.
Ja.
Ja? Aber sie ist noch nicht breitenwirksam evident, sage ich mal.
Ja.
Ja? Also ja, man merkt sie in gewissen Bereichen, aber es ist noch nicht breitenwirksam evident.
Ja, ja, genau richtig. Und ich denke, dass das ist jetzt ein Trend, wo du gerade beschrieben hast, der vielleicht auch irgendwo, ist vielleicht ein bisschen auch politisch ist vielleicht, ja, also ich glaube viele jetzt in der jüngeren Generation stehen ja sehr für, wie gesagt, Nachhaltigkeitsthemen, auch viele rechte Themen, und also rechte Themen im Sinne von, jeder hat die gleichen Rechte letzten Endes, ja, und keine Ahnung, ich bin jetzt ein schwules Pärchen und möchte heiraten. So. Das war vor, ich weiß es nicht wie vielen Jahren, aber vor 50 Jahren war das noch nicht so einfach wie heute. Und
ich meine, vor 50 Jahren durften, glaube ich, die Schweizerinnen noch nicht mal wählen.
Ja, genau richtig.
Ja, das darf man, wir vergessen das ja ganz
gerne. Genau, wir vergessen das ganz gerne. Und deswegen auch wichtig, ja, also Bitcoin eben ist ein langer Zeitraum, das ist nicht ein kurzer Zeitraum, wo hier irgendwas passieren muss. Aber ich glaube, man sieht halt schon in der Menschheit im Allgemeinen, ja, man sieht da eben schon einen Trend dahin zu, hey, alle Menschen haben die gleichen Rechte, ja, zu allen Themen. Und genau so ist eben auch die Trennung von Staat und Geld. Letzten Endes eigentlich spielt das genau auch damit rein, die gleichen Rechte für alle. So, du bist nicht, egal wer du bist, ja, du hast letzten Endes den gleichen Zugang zum Finanzsystem. Du hast genau im Positiven wie im Negativen die gleichen Rechte zum Thema Geld. Nur weil du wen kennst, heißt es nicht, dass du einen Bailout bekommst. Ja? Und andersrum, wenn du sauber wirtschaftest, dann kannst du dir Ressourcen ansparen und mit dem Ersparten dir halt eben was kaufen. Und das ist das Schöne daran, was halt eben, wie gesagt, einfach der Lauf der Geschichte ist. Natürlich, wie gesagt, man kann das Ganze irgendwie manipulieren, man kann es versuchen aufzuhalten, aber über einen langen genugen Zeitraum ist das nicht möglich.
Aber vor allem schaffen wir das mit Bitcoin einer marktbasierten Lösung.
Genau.
Das heißt, dass wir diese ganze Bürokratie, die ganzen Zehntausenden Leute in den Notenbanken, ja, die brauchen wir alle nicht mehr.
Genau, richtig.
Die können was Vernünftiges machen mit ihrem Leben. Die können was Produktives beitragen zur Gesellschaft, statt irgendwie rumzusitzen. Und das ist unvorstellbar. Genauso wie es unvorstellbar ist, zu sagen, wir haben in Afrika, in Südamerika, in Asien, was da aufgrund schlechter, kaputter Fiat-Systeme und daraus resultierender politischer Systeme an menschlichem Potenzial verloren geht, ist ja ein einziges Drama.
Ja.
Also warum sollten Menschen in Afrika schlechtere Unternehmer sein als Menschen in Schweden?
Genau.
Der einzige Grund ist, dass sie die Voraussetzungen nicht haben, dort die Unternehmen zu gründen.
Genau.
Und das macht mich dann schon sehr bullisch auf Bitcoin. Nicht, was den Preis betrifft, das ist mir fast schon egal, sondern was die Entwicklung eigentlich der Menschheit betrifft. Ja?
Und ich denke, wenn man Bitcoiner ist, dann muss man auch genau auf dieser Ebene denken, weil ich habe genau die gleiche Ansicht. Ich denke mir immer, hey, Intelligenz ist wie alles andere wahrscheinlich irgendwie normal verteilt. Ja? Das heißt, es gibt in jedem Land der Erde genügend intelligente Menschen, um intelligente Ideen voranzutreiben. Und ich denke mir halt immer, wie gesagt, das Beste der Menschheit haben wir noch gar nicht gesehen. Das Beste der Menschheit kommt erst, ja. Weil wenn wir diese ganze Kreativität, dieser ganze Ehrgeiz, Elan, um einfach neue Dinge zu schaffen, ja, wie viele Probleme wir lösen könnten, wenn sozusagen einfach alle Menschen auf der Erde die Möglichkeit hätten, ein Finanzsystem zu bekommen, dass das ermöglicht, dann die Zukunft kann eben nur besser werden, ja. Und genau wie du eben vorhin gesagt hast, ich glaube eigentlich, wenn man so ein bisschen, wie gesagt, ein liberaler Mensch ist, dann denkt man immer an das positive Menschen. Dann hat man nicht das Bild von Menschen, die Menschen sind schlecht und wir müssen, also diese ganzen Verteilungskampfgeschichten, sondern, weil ich erkläre das halt immer so, ja, die Linken wollen letzten Endes darüber kämpfen, wie man den Kuchen sozusagen verteilt. Und wenn du halt liberal bist, dann denkst du gar nicht drüber nach, wie der Kuchen heute ist, sondern dann überlegst du dir, naja, wie kann der Kuchen einfach 100-mal größer sein, dass für alle genügend da ist. Und ich glaube, wenn eben diese Trennung eben stattfindet und jeder eine Möglichkeit hat, sinnvoll zu sagen, hey, ich kann irgendwie Ressourcen ansparen und mit diesen Ressourcen kann ich irgendwie meine Ideen umsetzen und muss keine Angst haben, dass mein Geld oder meine Ersparnisse durch Inflation aufgefressen werden. Und das eben auch in Ländern, und das sind ja nun mal 80% der ganzen Menschheitsgeschichte, der ganzen Menschheit, wenn es denen ermöglicht wird, ihre Ideen umzusetzen, dann wird die Zukunft einfach genial werden.
Wow. Wow. Alex. Vielleicht noch ein letzter Gedanke zur monetären Souveränität, das, was die MMTler immer so lieben. Ja? Ich sage mir noch immer, weil der Euro ist ja der Euro widerlegt schon die MMT. Darüber reden sie nicht gerne. Aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, wenn wir von der Trennung von Staat und Geld sprechen, auf einer operativen Ebene quasi, dass eben die Macht des Staates übers Geld ist nichts, das überall gleich ist, sondern das ist ein Spektrum. So. Ja. Das heißt, die USA haben die größte Souveränität. Die haben eigentlich die einzige volle Souveränität. Das heißt, alle anderen haben schon eine Spieltheorie oder irgendeine Form von Zwangsjacke, ja, unter der, das ist der Grund, warum mein Golf 1000 Kilometer fährt oder jetzt 900 nach dem Software-Update wegen dem Diesel-Skandal. Also sie haben den schlechter gemacht. Der 1000 Kilometer fährt auf einen Tank, während die US-Trucks irgendwie keine 10 Meter kommen mit dieser Menge Sprit. Ja? Ja. Weil sie eben das die Energie drucken können. Ja? Ja. Das heißt, die USA haben die größte monetäre Souveränität und dann kommen vielleicht die Chinesen und die Europäer in einer eigenartigen Form haben eigentlich auf nationalstaatlicher Ebene gar keine mehr, sondern das Ganze ausgelagert an eine internationale Bürokratie. Aber es gibt eben auch Kleinstaaten, die haben gar keine mehr. Also die haben so wie El Salvador. El Salvador ist dollarisiert. Es gibt viele dollarisierte Länder auf der Welt. Montenegro zum Beispiel nützt den Euro, obwohl sie nicht in der Eurozone sind. Ja. Das heißt, es ist nicht so, dass das so weit hergeholt ist, zu sagen, der Staat soll, im Gegenteil, ich glaube sogar, wenn der Staat nicht mehr Zugriff auf die Notenpresse hätte, dann müssten, wie du richtig sagst, die Politiker sich auch wieder mit richtigen Themen auseinandersetzen und nicht nur mit irgendwelchen Clown-Shows und ich glaube, dass das sehr positiv wäre und würde auch wieder einen Zusammenhang oder eine Ebene schaffen, wo man dem Wähler auf Augenhöhe auch gegenübertritt, was derzeit überhaupt nicht geschieht.
Absolut, ja. Ja, also ich für mich Politik, wie es für dich ist, für mich einfach ad acta gelegt so. Ja, also ich persönlich, ich verfolge da jetzt nicht irgendwelche News, verfolge nicht irgendwelche Themen. Klar, ich krieg noch was mit, wenn irgendwie irgendwo auf der Welt ein Politiker über Bitcoin redet, so, das schon. Aber die Entscheidungen, die da tagtäglich getroffen werden, ich als Bürger, ich als Mensch, ich kann einfach nichts nachvollziehen. Also ich habe keine Ahnung, warum das so entschieden wird, wie es entschieden wird. Und ich habe eigentlich, ich muss auch zugeben, ja, so pre-Corona, ich habe eigentlich wirklich auch immer noch so ein bisschen ja, Staatsgehorsam ist vielleicht ein zu großes Wort dafür, aber ich habe immer letzten Endes gedacht, hey, der Staat macht oder versucht, das Beste für die jeweilige Nation zu machen. Ja? Also versucht wirklich, hey, ich möchte das Beste für meine Bürger rausholen. Ja, das habe ich jetzt mittlerweile irgendwie völlig verloren. Ja? Also ich glaube halt echt nur noch, es geht, wie gesagt, auch ums Überleben für den Staat an sich. Ja? Wie kann ich sozusagen möglichst mit meinen Themen sozusagen davonkommen, ja? Und ja, ich hoffe einfach, dass man eben, indem man das Geld dem Staat ja entnimmt, dadurch nimmt man ihm halt letzten Endes einfach den Handlungsspielraum. Und wenn man dann wirklich vielleicht mal wieder an den Tisch kommen kann und die sinnvollen Themen besprechen kann, hey, was ist heute wichtig für unsere Gesellschaft und auch was ist morgen wichtig für unsere Gesellschaft und was sind eigentlich unsere drei Kernpunkte? Ja, was sind diese drei Sachen, die letzten Endes uns voranbringen? Um das mal so ein bisschen auf irgendwie noch eine praktische Unternehmensebene als Beispiel zu nehmen, ja, wenn es einem Unternehmen ja meistens nicht so gut geht oder irgendwas läuft nicht so gut, dann macht man ja entweder Märkte zu und tut sich auf seinen Kernmarkt fokussieren oder man stampft Produkte ein und sagt, hey, das ist eigentlich das Produkt, mit dem letzten Endes mein Unternehmen funktioniert. Und ich habe aktuell ein bisschen das Gefühl, dass viele Staaten haben aktuell viele, viele Produkte, ja, aber das ist irgendwie so, als wenn irgendwie, weiß ich nicht, Apple jetzt morgen versuchen würde, weiß ich nicht, Möbelhersteller zu werden. Das ist halt nicht der ihren Kernprodukt. Und ich denke, dass man, indem man eben diese Firepower durch Gelddrucken von Staaten wegnimmt, dass man sie einfach dazu zwingt, zu sagen, okay, was sind meine Kernthemen, auf was muss ich mich fokussieren als Staat, dass ich letzten Endes auch irgendwo legitim bin, weil wenn ich mich natürlich irgendwie, wenn ich alles mache, dann mache ich alles schlecht letzten Endes. Also lieber wenige Sachen machen und die Sachen einfach gut machen und das ist für mich einfach einen sauberen Rechtsraum darstellen und alles, was dann ökonomische Produktivität darstellt, ist den Leuten zu ermöglichen, die das können, ja, und die das eben halt auch wollen und nicht als Staat denken, ah ja, ich muss irgendwie mich überall einmischen und muss sozusagen alle Themen irgendwie bestimmen und muss irgendwie schauen, dass meine Bürger staatshörig sind, ja, und ihre Probleme an mich outsourcen, sondern genau andersrum, wie kann ich eine Plattform bauen, dass Menschen auf dieser Plattform leben und arbeiten können, mit der Annahme, hey, ich bin für mich selbst verantwortlich und ja, irgendwie Bedürftige werden geschützt, aber es geht nicht darum, freies Geld an alle zu verteilen, sondern jeder muss irgendwo auch für seinen Wert in der Gesellschaft kämpfen. Ja? Also jeder muss was dazu beitragen, dass es uns als großem Ganzen, als Menschheit irgendwo letzten Endes gut geht und dass wir als Menschheit eben vorankommen.
Da hilft uns die deutsche Sprache dann wieder, weil freies Geld schon, aber nicht free.
Ja.
Also nicht gratis.
Genau.
Nicht gratis. Das, wir wollen schon freies Geld an alle verteilen, nämlich Bitcoin.
Genau.
Ja, aber nicht gratis. Und du hast natürlich den englischen Begriff Free Money im Kopf gehabt. Ja, genau. Ja. Hey, Alex, das sind ganz genau die Gespräche, worüber ich diesen Podcast mache. Ich habe jetzt darüber nachgedacht, bei deiner letzten Antwort, auch mit dem Werf, mit dem du das vorbringst und so weiter. Ja. Wenn uns jetzt 99% der Menschen da draußen würden da nicht mitkommen. Ja. Die halten dich für einen Vollwahnsinnigen. Ja.
Das kann ich bestätigen.
aber das Geile ist, dass wir mit Bitcoin immerhin schon so weit gekommen sind, dass heute uns einige tausend Menschen auf Audio und auf YouTube zugehört und zugesehen haben werden, die das verstanden haben, was du gesagt hast. Und das ist eigentlich schon ein riesen positiver Schritt, sage ich jetzt mal, verglichen mit dem, wie es noch vor, sage ich mal, 10 Jahren war oder davor. Also da hättest du kaum eine Audience für das gefunden. Und da ist schon Bitcoin in seiner Form völlig unabhängig vom Preis und Spekulation und so weiter. Ja. Ganz egal. Das fällt auch ab dann, ja, lustigerweise. Hat da wirklich geholfen. Vielen Dank, dass du extra nach Wien gekommen bist. Ich hoffe, wir können dieses Gespräch bald mal fortsetzen. Ich glaube, wir werden uns nachher gleich ausmachen, wenn du wiederkommst, damit wir das machen können. Leute, holt euch Monetary Anarchy, The Separation of Money and State von Alexander Johann Eser, erschienen im Jeff Bezos Verlag.
Ja, absolut, absolut. Amazon KDB heißt das, Kindle Publishing, also ist bei Amazon publiziert worden und könnt euch dann jedem Store holen.
Gibt es noch andere Orte, wo man dich finden kann, wo man dir folgen soll?
Also ich bin jetzt nicht so der harte Social-Media-Fan, aber ich habe ein Twitter-Profil, das ist einfach Alex J. Eser.
Alex J. Eser. Alex J. Eser, vielen Dank fürs Vorbeikommen, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.